Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 163. Heute mit dem großen Karriereporträt zu Dwayne The Rock Johnson. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir da ist heute auf der einen Seite der Rock-Spezialist schlechthin, der Christian Dürre von Computec. Guten Tag.
Was hast du gerade gesagt?
Der Rock-Spezialist.
It doesn't matter what you said.
Ich dachte, als Nicolas Cage-Fan meinst du den Film.
Der ist sogar gar nicht so schlecht.
Den mochte ich auch.
Aber hallo auf jeden Fall.
Und ihr habt es vielleicht schon gehört in der anderen Leitung, der ist unser Lieblingsgigant, der Michael Schecki-Spaß. Schönen guten Tag.
Jetzt bin ich schon ein kleiner Gigant. G-E-K-A-N-T, der neue Podcast mit mir und Markus Holzer. Bald kommt Folge 3. Nee, ich freue mich sehr, auch mal wieder hier dabei zu sein. Das ist echt schön. Also ich war jetzt schon länger auch nicht mehr da. Wir hatten kurz einen Patreon-Podcast zusammen aufgenommen, Olaf und ich. Aber ansonsten war ich jetzt schon einige Wochen nicht mehr hier aufgrund beruflicher Verpflichtungen. Aber ich verspreche euch, ich werde jetzt wieder regelmäßiger zu Gast sein. Hoffe ich doch, wenn ich darf.
Na, das überlegen wir uns nochmal. Der Stecki und ich bequatschen im aktuellen Helden aus der zweiten Reihe Podcast Scott Hall. Der erscheint jetzt auch dann quasi in der Folge an diesem Podcast, also irgendwann jetzt kommende Woche. Der ist dann für alle Patreons ab $5 in die Sparkasse zugänglich. Könnt ihr euch dann anhören. Schönes Ding geworden, freut euch da drauf. Und die Abstimmung geht natürlich dann auch für die nächste Ausgabe online. Ansonsten, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Uns gibt's bei Facebook, Twitter, Instagram, auf YouTube. Und natürlich, wenn ihr uns besonders mögt, schätzt und ein bisschen huldigen möchtet, geht auf iTunes oder auf Facebook, gebt uns da eine positive Bewertung. Das haben übrigens zuletzt echt viele gemacht. Also danke dafür. Wir sind jetzt bei 51 Bewertungen. Daumen hoch. Vielen Dank. Und ansonsten, danke nochmal an den guten Manuel, der uns 10 € in die Portokasse geschmissen hat. Danke dafür. Und wenn ihr das auch so tun möchtet, dann könnt ihr zum Beispiel auf unsere Seite headlock.de gehen. Da gibt's zum einen unsere Support-Seite. Da habt ihr alles aufgelistet, wie ihr uns unterstützen könnt. Oder ihr geht einfach direkt auf Patreon, patreon.com/headlock.de. Da gibt's dann gegen einen kleinen Obolus exklusive Episoden mit dem Shaggy, mit mir, mit Chris, mit Kai. Die Helden aus der zweiten Reihe. Die Matches of the Week und natürlich Call-Up, unser Interviewformat und demnächst dann auch ein paar Specials. Also da sind wir auch gut dabei. Inzwischen sind es, glaube ich, fast 40 Podcasts, die ihr da bekommt, wenn ihr jetzt einsteigt. Also ich glaube, damit seid ihr die Osterfeiertage erstmal mit bedient.
Aber Matches aus der zweiten Reihe stimmt ja auch manchmal, wenn Kai die auswählt.
Das stimmt. Manchmal auch Podcaster aus der zweiten Reihe. Ja, unser Hauptthema heute ist Dwayne The Rock Johnson. Und ich sage das gerade auch in dieser Länge, weil natürlich ein The Rock längst nicht nur der Wrestler ist, sondern inzwischen ja auch einer der größten Hollywood-Stars schlechthin, wenn nicht sogar der größte Name. Ich glaube, er war doch letztes Jahr sogar, oder für 2017, glaube ich, sogar der bestverdienende Hollywood-Schauspieler schlechthin. Also der Mann hat's geschafft und ist nicht nur The Rock, sondern eben auch Dwayne Johnson. Ich frage ja immer erstmal so die allgemeine Frage hier in die Runde. Chris, wann ist dir denn The Rock zum ersten Mal aufgefallen oder war es noch Rocky Maivia?
Nee, richtig aufgefallen ist er mir, glaube ich, so 99 müsste es gewesen sein dann, wo er dann auch schon Face war, also in der Zeit, wo Stone Cold so nicht immer da war, eben auch, wo er lange ausgefallen war wegen der Verletzung und Rocky so diese Face-Rolle eingenommen hatte. Ich glaube, da ist er mir so richtig aufgefallen dann und da, ich glaube, da wurde ich auch erst so richtig zum Wrestling-Fan, weil ich The Rock einfach so unfassbar geil fand.
Shaggy, wie war es bei dir?
Bei mir war es natürlich noch Rocky Maivia und der hatte ganz am Anfang kam er sogar zum Ring. Ich glaube, dass man hat ihn sogar wirklich so angekündigt als der The Blue Chipper Rocky Maivia. Er wurde ja auch im Vorfeld noch ganz groß angekündigt als erster Wrestler der dritten Generation, der Sohn von Rocky Johnson, der Enkelsohn von Peter Maivia, zwei WWE-Legenden, die mehr oder weniger große Fußabdrücke in der WWE-Geschichte hinterlassen hatten. Das richtig kleine Babyface, grinsender Charakter mit seinem komischen Flatteranzug, den er am Anfang hatte. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Olaf. Der hatte so einen seltsam mit so Bändern Anzug, den er, also offen Oberteil, wo nur so Bänder waren und an den Armen auch so Bänder und dann seine komischen, lockigen Haare damals am Anfang noch. Und dann kam so ein grinsender Wrestler, der am Anfang auch noch nicht so der herausragende Wrestler war, aber von Beginn an sofort gepusht wurde. Mit dem Debüt, ich glaube sogar beim Großereignis, war das nicht bei der Survivor Series sogar?
Genau, Survivor Series 96, ja.
Genau, also ich konnte von Beginn an nichts mit diesem Charakter anfangen und dachte, da war ich mir ganz sicher, der ist ganz schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Der wird von den Fans nicht angenommen, das hat man sofort gemerkt, aus dem wird nie was Großes.
Ja, aber so kann man sich irren, ne?
Ich muss auch noch revidieren, ich glaube fast 98 habe ich ihn doch eher schon auf dem Schirm gehabt. Ich habe irgendwie so dunkel in Erinnerung, dass ich ihn ziemlich cool fand, obwohl er ein Arsch war. Das wollte ich nur noch so
reinschmeißen. Dann könnte das natürlich 98 als ja. Teil der Corporation sein.
Ja, das könnte gut sein, aber das verschwimmt alles so ein bisschen. Da war ich halt erst so 10 Jahre alt.
Ja, bei mir war es so wie beim Shaggy. Also ich habe auch ihn bei der Survivor Series 96, er wurde ja angekündigt im Vorfeld mit Trailern und so. Und da habe ich auch was ganz, ganz Großes erwartet. Und dann kommt da halt so ein Typ raus mit Luftschlangen als Outfit und mit irgendwelchen Halsketten und lustigen Haaren und Grinsen. Und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt dieses Natural Tough Guy Ding, was da irgendwie so groß angekündigt worden ist als neuer großer Athlet, und das war dann irgendwie auch nicht so richtig geil. Abgesehen davon, dass dieser Kampf auch sehr merkwürdig war, weil da ja auch so, naja, da war ein Flash Funk, glaube ich, auch noch dabei und ein Goldust, ja, und Jerry Lawler und einen Crush in seiner komischen Ich-war-im-Knast-Gimmick und ein Stalker damals auch noch. Also das war auch vielleicht nicht so der ideale Kampf, um ihn da einzuführen, obwohl er am Ende dann 2 Leute besiegt hat, aber naja.
Er war ja nicht sogar der Soul Survivor in dem Match, sogar in seinem Debüt, war das nicht so?
Ja, er war der Soul Survivor und hat am Ende noch 2 Leute rausgekegelt mit dem Shoulder Breaker, was auch ein unfassbar spektakulärer Finisher übrigens ist. Naja, darüber kommen wir gleich noch zu sprechen, weil natürlich bei The Rock, da müssen wir über sein Debüt sprechen. Wir fangen aber natürlich bei unseren Porträts wie immer ganz, ganz vorne an, und ganz, ganz vorne, da ist natürlich The Rock noch klein und flüssig oder so. Ist geboren als Dwayne Douglas Johnson am 2. Mai 1972 in Kalifornien, Sohn von Atta Johnson und natürlich Professional Wrestler Rocky Johnson, und ist Nachfahre von High Chief Peter Malvia, also sprich eine große Wrestling-Familie. Das darf man auch gar nicht unterschätzen. Gerade die Samoaner, also es ist samoanischen Ursprungs, die haben ja einen unfassbaren Einfluss auf das WWF-Produkt gehabt. Also wir haben heute noch Leute wie einen Roman Reigns und auch Nia Jax, die ja auch über 8 Ecken irgendwie wie nennt man das denn? Nicht nur verwandt, sondern das sind Cousins, glaube ich, irgendwie x-ten Grades. Shaggy, welche Rolle spielen gerade die Samoaner für WWE und für WWF gerade in der Vergangenheit?
Ja, nicht nur für WWF. Man kann sagen, die Samoaner haben immer eine große Rolle im amerikanischen Wrestling gespielt. Es gab immer eine Stable oder eine Gruppierung mit Samoanern, in der Regel sogar Tag-Teams, die Headshrinkers, die Wild Samoans. Und es gab immer Samoaner, die in irgendeiner Art und Weise auch gute Wrestler waren, die alle ähnlich aussahen, vor allem ähnlichen Körperbau hatten, ähnlichen Wrestling-Stil hatten, aber die das Wrestling auch immer geprägt haben. Das waren meistens Heels, die dann die Faces verprügelt haben, und am Ende haben die Faces gewonnen. Also diese Samoaner haben eine große Geschichte im Wrestling.
Ja, ja, darf man auch sowas, auch so jemand wie ein Yokozuna zum Beispiel, ist ja auch da über X-Ecken. Umaga natürlich auch, klar. Und auch diverse andere. Ich glaube, auch ein Haku, glaube ich, gehört auch noch mit dazu, und ich weiß nicht was. Ne? Also da ist eine reichhaltige Familie auf jeden Fall. Und ich finde aber, das Besondere bei The Rock ist natürlich auch ein Rikishi, darfst du nicht vergessen, die Usos und ich weiß nicht was. Ne? Die gehören ja alle
noch. Barbarian.
Der Barbarian, ja. Und ich musste gerade lachen, weil ich da an den Rumble 92 denken musste und so wenig Bock auf den Kampf hatte, wie ich es noch nie gesehen habe. Ja, bei The Rock, finde ich, ist aber das Wundersame, wenn wir so Porträts machen, dann haben wir ja häufig so, ja, der fängt in den Indies an und hat sich dann hochgearbeitet. Bei The Rock war das gar nicht so. Also The Rock hat quasi, der hat angefangen zu trainieren und war innerhalb von kürzester Zeit bei WWE, so mehr oder weniger. Der hat ja vorher Football gespielt, hat ja dann verletzungsbedingt sich auch wieder festgestellt, so, vielleicht mache ich doch was anderes. Und dadurch, dass er halt eben von klein auf quasi in dieser Wrestling-Blase gewesen ist, hat er dann irgendwann seinen Vater gesagt, so, hör mal, Vater, trainier mich mal. So, und dann hat Rocky Johnson gesagt, so, machen wir, aber du kriegst hier keine Vorteile oder sonst irgendwas, sondern du musst genauso hart arbeiten wie alle anderen auch. Und dann hat der gute Dwayne wohl ordentlich geschwitzt und geblutet und gekotzt, wie sich das wohl für so einen richtigen Wrestler gehört, und hat dann da die Grundausbildung bekommen und war dann relativ schnell auch ringfertig. Und ja, das ging dann auch rasend schnell. Also er war noch ganz kurz bei Jerry Lawlers USWA, übrigens mit einem geilen Kampfnamen, wollte ich gerade nochmal so erwähnen, als Flex Cavana. Also, ich finde das super. Wollte ich nur so.
Das waren aber tatsächlich, da hatte er ja schon seinen WWE-Vertrag. Das waren nur Vorbereitungskämpfe. Man hatte ja, genau. Jerry Lawler ja zu dem Zeitpunkt auch schon, der war ja auch schon bei WWE unter Vertrag und hatte die USWA halt noch weiter geleitet. Das waren nur Vorbereitungskämpfe. Er wurde dann kurz bevor er in die sein Debüt hat. Er hatte schon so ein paar Dark-Matches, hat er für die WWE schon bestritten, auch ein paar Tryout-Matches. Und er hat ringerisch noch nicht so richtig überzeugt, aber man hat in dem Wrestler, in dem Charakter einfach eine ganze Menge gesehen und hat ihm dann gleich diesen Vertrag gegeben.
Ja, und er wird dann auch noch mal von Tom Pritchard wohl auch noch mal feingeschliffen, der sich wohl auch im Vorfeld noch mal richtig Zeit genommen hat und sehr, sehr viele, ja, Trainingssessions mit ihm durchgeführt hat, Einzelsessions quasi, und davon hat er wohl auch sehr, sehr profitiert. Also das sagt er dann auch in diversen Dokus, dass Tom Pritchard ihn da sehr unterstützt hat.
Ganz wichtig, aber das war so eine kleine elitäre Klasse mit Tom Pritchard. Da waren ja noch andere Leute, die zum gleichen Zeitpunkt mit The Rocky Maivia, mit The Rock, mit Dwayne Johnson trainiert wurden. Jemand wie Mark Henry, der ja auch vorher nicht mit Wrestling in Berührung war als Gewichtheber, und unser aller Lieblingsdeutscher Wrestler aller Zeiten, Brakkus, war tatsächlich auch in dieser Klasse mit dort.
Ja, ich sag mal Spreu und Weizen, ne, und so. Weil immerhin Rocky Maivia hat's geschafft. Mir war nie bewusst, dass Brakkus eigentlich Achim Albrecht heißt.
So. Das wäre noch ein viel, viel coolerer Wrestling-Name gewesen. Vielleicht hätte er es damit geschafft und würde heute im gleichen Atemzug genannt werden mit Steve Austin, mit The Rock.
Aching Achim Albrecht. Ja. Super, naja, gut.
Bevor Absolut wir Achim.
Absolut Achim. Finde ich gar nicht so schlecht. ja, wir haben gerade schon sein Debüt angesprochen. Chris, hast du das Debüt nachgeholt bei der Survivor Series 96? Wir haben es gerade eben schon hier angerissen.
Ja, ich habe es mal nachgeholt. Aber auch schon ein paar Jahre her, dass ich es mir angeguckt habe. Auf irgendeiner DVD von The Rock, die ich mir gekauft hatte, war es halt drauf. Ich erinnere mich düster, weil ich habe es halt einmal gesehen und danach nie wieder den Drang verspürt, mir das anzugucken.
Ich mag ja die Survivor Series ganz gern. Ich mag ja auch so zusammengewürfelte Elimination-Matches, aber das hier war echt ein komischer Kampf. Also von vorne bis hinten, und da hat man dem guten Rocky Maivia, der Name setzt sich ja aus dem Vornamen seines Vaters, also Rocky Johnson, und dem Nachnamen seines Großvaters, High Chief Peter Maivia, ja zusammen. Und da wollte man ja diese Brücke schlagen, weil er ja der erste Third-Generation-Wrestler gewesen ist. Wollte man das da eben nochmal aufgreifen. Aber man hat ihm im Endeffekt hiermit keinen Gefallen getan. Und auch, dass man ihn gleich so extrem gepusht hat und dass er dann auch, er hat ja eigentlich gar keinen Charakter gehabt, außer Grinsebacke. So, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ne? Und dieser Push, der ging ja dann noch weiter. Er hat ja dann innerhalb von 3 Monaten hat er ja dann schon den IC-Title gewonnen, damals von Hunter Hearst Helmsley. Und auch da, Shaggy, wie hast du das damals aufgenommen?
Ja, das war ganz klar viel zu früh. Also ich hatte mich ja, wie gesagt, auf das Debüt gefreut und war dann vom Debüt an einfach nur enttäuscht. Also ich konnte mit dem Charakter nichts anfangen. Und der hat ja relativ schnell auch geschafft, dass das Publikum ihn nicht nur nicht wirklich zugejubelt hatte, sondern das Publikum ihn einfach gehasst hat als Face, als reiner Face. Ja, das hat nicht funktioniert. Da gab es ja schon relativ schnell die Die, Rocky, die Rufe im Publikum. Und das muss man erstmal erreichen in so einer jungen Karriere, der arme Mann.
Ja, und Rocky sucks und so, ne? Also alle außer Rocky, so ein bisschen. Er hat ja trotzdem den Titel eine ganze Zeit lang gehalten, ne? Also unter anderem ja Bret Hart hat er per DQ geschlagen. Man muss aber sagen, er hat auch gegen Savio Vega, schon wieder Savio Vega, Shaggy, ja, da musste er sich geschlagen geben per Countout, aber insgesamt hat man halt eben gemerkt, dass das Experiment des Babyfaces Rocky Maivia funktioniert nicht. Und er hat sich dann auch relativ schnell, also 97, dann im April 97, hat er sich dann eine Knieverletzung gegen Mankind zugezogen, also eine echte Knieverletzung. Und als er dann ein paar Monate später zurückgekommen ist, hat man das eben aufgegriffen und hat aus ihm einen Heel gemacht. Er ist nämlich dann gegen die Disciples of Apocalypse geturnt. Die guten Disciples of Apocalypse, also wenn das nicht die guten Jungs sind, dann weiß ich es nicht. Und ist dann zu Nation of Domination übergelaufen. Ich habe mir das gestern noch angeguckt und dachte mir so, Leute, ernsthaft, da darf man ja gar nicht mehr drüber nachdenken, dass ein The Rock daraus entstanden ist, dass er einem Chains, der an Langeweile ja kaum zu überbieten ist und eigentlich auch so generisch ist, dass es gar nicht mehr geht, dass er dem den Rock Bottom verpasst hat und die Leute haben es trotzdem gefressen. So, also fand ich sehr merkwürdig. Und dann gab es ja auch eine tolle Promo dann. Und ich glaube, das war eigentlich das Wichtige. Chris, du willst was sagen?
Du hast es gerade sehr abgekürzt mit Rocky Maivia, was man vielleicht dazu sagen sollte. Ich habe mir jetzt vorhin auch noch mal ein bisschen was angeguckt aus dieser Zeit. Und man sieht ihm halt auch an, dass ihm das überhaupt keinen Spaß macht. Dass er halt überhaupt nicht weiß, wie er in seiner Rolle mit den Fans interagieren soll und immer nur weiter doof vor sich her grinst. Und ich finde, es ist ganz, ganz auffällig, dass er sich halt auch nicht wohlfühlt. Und ich denke mal, das war halt auch so ein Faktor, dass die Fans das nicht angenommen haben. Und ja, Survivor Series 96, ab dann komme ich jetzt total durcheinander, aber die NWO gab es dann doch schon, oder? Bei der WCW. Das müsste...
Ja, natürlich.
Ja, klar. Ich meine, das war ja halt so der Punkt, wo auf einmal auch die Leute, die nicht reines Babyface waren, eben bejubelt wurden. Und das Gimmick Rocky Maivia, das stand halt für alles irgendwie, was in der WWF zu dem Zeitpunkt falsch lief. Weil was halt zu glatt gebügelt, zu kindisch, zu altbacken einfach war.
Genau, muss ich auch sagen, Survivor Series 96, da gab es ja auch das große Aufeinandertreffen zwischen Bret Hart und Steve Austin. Also da war auch ein Steve Austin schon on the rise und hat da mit seiner Art schon seine Fußstapfen hinterlassen. Ne? Und natürlich passte dann so ein Clean-Cut-Babyface da überhaupt nicht mehr rein. Ne? Und das hat man dann auch relativ schnell gemerkt. Und ich habe jetzt auch noch mal so Interviews gelesen, dass da gesagt worden ist, ja, dass ich... Rocky Maivia quasi so verhalten hat, wie er dachte, dass die Fans einen Babyface erwarten. So, und das hat natürlich nicht funktioniert, weil er war nicht er selber. Ne? Und das ist genau das, was du gerade eben gesagt hast. Er hat sich nicht wohlgefühlt, er wusste nicht so genau, auch seine Promos waren ja so 0815, weißt du, dann hast du dann jemanden im Ring stehen, der sagt, ich gebe jeden Tag mein Bestes und ich versuche mich jeden Tag zu verbessern, um euch hier eine gute Show zu liefern. Denkst du so, danke. So, und das hat natürlich nicht funktioniert, aber Shaggy, dann gab es den Turn zur Nation of Domination und dann vor allem auch diese Promo, die wohl auch relativ spontan gehalten war. Also es war nichts Geskriptetes, sondern er hat wohl vorher gefragt, darf ich ein bisschen reden? Und dann haben wohl die Verantwortlichen gesagt, so ja, komm, mach mal, Jung. Und kannst du dich noch an diese Die Rocky Die Promo erinnern?
Ja, aber nicht mehr so richtig. Also ich weiß das ja dann, dass ich in dem Augenblick auf jeden Fall erstaunt war, wie gut dieser Typ sprechen konnte. Das hat er ja vorher nie so zeigen können und dürfen. Ich war dann schon erstaunt. Und er begann dann ja auch von sich in der dritten Person zu reden. Das ist das, was du meinst, Olaf, oder?
Genau das, ja. Also er hat ja dann die Fans quasi zitiert, dass sie verantwortlich dafür sind, dass er als guter Junge jetzt gestorben ist und dass sie ihn quasi so jetzt gemacht haben. Ne? Und das ist ihre Schuld und dass sie einfach gar nicht genau wissen, was A gut und B ja, wirklich doppelt gut, also moralisch gut und richtig ist. Ja, und daraus war dann The Rock geboren. Er hat ja dann auch den Namen geändert. Ich finde immer so Namensänderungen ging mir immer schwer über die Lippen. Also für mich war es immer noch ein paar Wochen dann Rocky Maivia, aber The Rock ist natürlich auch viel cooler. Und man hat natürlich dann auch gemerkt, wie gut er reden kann. Das kam vorher halt überhaupt nicht raus. Und ich glaube, da können wir jetzt auch schon wirklich zu dieser Faszination des Charakters The Rock übergehen, weil das hat natürlich so gedauert, bis die sich entwickelt hat. Aber Chris, was macht gerade so die Promo-Skills von The Rock für dich aus? Also wir können jetzt nicht jede einzelne Evolutionsstufe hier durchgehen, der Promo-Skills. Wann wurde das als erstes genannt, wann wurde das als nächstes genannt? Weil es war ja einfach so unfassbar viel bei The Rock.
Ja, das stimmt schon. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er hat die meisten Catchphrases von allen. Also zumindest gefühlt.
Ja.
Ja, was macht den Charakter aus? Das kann man eigentlich schlecht beschreiben. Normalerweise ist das auch The Rock als Face hinterher, 99 rum. Was ja eigentlich ein ziemlicher arroganter Kotzbrocken. Aber das macht da halt so Spaß, weil dieser Typ sich selbst so abgefeiert hat und eigentlich viel zu ernst nahm, sich selbst, also macht es zumindest den Anschein, aber bei den Segmenten das dann halt nicht so... er sich trotzdem irgendwie für diese Segmente erniedrigt hat, falls du verstehst, was ich meine. Also er hat so den Anschein gehabt, er hat die höchste Klasse von allen und ist aber für diese Segmente ist er so Klassen runtergerutscht, damit er auch mal einen Witz auf seine Kosten hat und sowas. Oder auch durch seine Arroganz Witze zustande kommen, gerade auch im Zusammenspiel mit Foley. Und dann konnte er halt auch einfach das Publikum dirigieren, wie sonst kaum einer. Also er kommt raus, hält eine Promo und alles ist eigentlich still und hört ihm zu. Und er sagt dann auf einmal, die Leute rufen meinen Namen. Und sofort rastet diese Arena aus und jeder von, keine Ahnung, diesen 20.000 Leuten ruft Rocky und sowas. Also der Typ hat ein Auftreten und ein Charisma, das ist eigentlich bis heute ungeschlagen, meiner Meinung nach.
Ja, also der hat halt einfach die Massen in der Hand gehabt, ne? Und was ich bei ihm so faszinierend fand oder immer noch finde, ist auch, dass er sich auch die Ruhe nimmt und diese Momente nimmt. Der bleibt einfach stehen und wartet darauf, dass die Leute reagieren, weil er weiß, dass sie reagieren werden.
Und er hat halt auch so ein Gespür, einfach, genau. Wann es zeitlich passt, seine Punchline zu setzen. Also er hat einfach ein sehr komödiantisches Talent, wo du ja auch immer genau abpassen musst, wann bringst du jetzt quasi die Pointe oder die Punchline. Und das hat er auch auf seinen Charakter übertragen. Schon bevor er eben in irgendwelchen Komödien mitgespielt hat oder Saturday Night Live Sketche gemacht hat, wusste er irgendwie so ganz genau, wann er jetzt so das große Ding in dieser Promo bringt. Und genau. Ob man ihn als Charakter einfach nur cool findet oder halt auch einfach, dass man so aus einem sprachlichen Aspekt betrachtet oder wie TV gemacht wird oder sowas. Das ist einfach ein super interessanter, runder Charakter und das macht es ja halt noch cooler eigentlich, wenn man so mitkriegt, dass eigentlich alle sagen, dass aus dieser Zeit fast alles improvisiert war. Der ist einfach rausgekommen und hat irgendwas gemacht.
Ja, also ich würde halt so weit gehen, dass ich sage, dass The Rock war sicherlich nicht der beste Wrestler, den wir jemals auf diesem Globus gehabt haben. Nee. Aber für mich ganz klar wahrscheinlich der beste Sports-Entertainer, den wir jemals gesehen haben. Weil der einfach in seiner Art und Weise, wie er seinen Charakter gebracht hat, wie er seine Interviews getimed hat, welche Cleverness auch teilweise in seinen Wortkreationen und Geschichten, die er erzählt hat, drin waren. Ne? Natürlich war das, ich sag mal ganz ehrlich, was mich halt bei The Rock, gerade jetzt, wenn du dir so aktuellere Sachen anschaust, natürlich so ein bisschen stört, ist, eigentlich ist The Rock ein Bully. Also das muss man halt ganz klar so sagen. Ne? Also der macht halt eigentlich immer nur Witze auf Kosten anderer oder ganz oft und redet die halt nieder. Aber natürlich auf eine Art und Weise, das schafft man nicht so einfach. Also der hat ein unglaubliches Sprachgefühl, einen unglaublichen Sprachwitz, ist unfassbar unterhaltsam und er hat es eben durch seine Promos noch viel, viel mehr als durch seine Gesten oder seine Aktionen geschafft, mit dem Publikum eine Verbindung herzustellen. Und das schaffen nicht viele Wrestler.
Na, ja, der hat einfach ein Ausnahmetalent, ein Improvisationstalent seinesgleichen. Und niemand zuvor, vor The Rock und auch nach The Rock, hat es so geschafft, so eine Interaktion mit dem Publikum herbeizuschaffen. Niemand hat so Reaktionen dann gezogen auf die Interaktion mit dem Publikum selber. Also das ist, ich würde sagen, The Rock ist, wie du es eigentlich gesagt hast, ich würde noch ein bisschen weitergehen, The Rock ist der größte Star, den die WWE jemals hervorgebracht hat, jemals. So andere Wrestler wie Steve Austin oder John Cena sind sicherlich größeren Wrestling-Stars, aber so global gesehen ist dann The Rock der größte Star, der jemals aus der WWE-Geschichte hervorgegangen ist.
Ja, das geht ja Hand in Hand mit den Erfolgen in Hollywood natürlich. Ne? Also The Rock kann, glaube ich, nicht mehr über die Straße gehen und ich glaube, der wird überall erkannt. Also egal, ob in Deutschland, in USA, in China oder sonst irgendwo. Ich glaube, den kennt einfach jeder. So. Und das noch nicht mal wegen dem Wrestling, sondern in erster Linie, da weiß man so, ja, der hat mal im Ring gestanden, aber wahrscheinlich haben nur, keine Ahnung, 10% der Weltbevölkerung The Rock Match gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, weiß ich nicht, 50% der Weltbevölkerung mal einen The Rock Film gesehen haben in irgendeiner Form oder ihn aus irgendeinem anderen Sketch oder sonst was kennen.
Ja, aber man muss ja auch sagen, selbst wenn er nicht spricht, der Typ hat halt so eine Präsenz einfach, die prägt sich ein. Also ich habe schon so viele richtige Kackfilme gesehen, wo er mitgespielt hat. Also auch gerade diese Fast and the Furious Dinger, ja. Also puh. Und dann hast du da Vin Diesel, der halt irgendwas rumnuschelt, ohne irgendwelches schauspielerisches Talent. Und du denkst dir so, meine Güte, warum gucke ich mir diesen Mist an? Und dann kommt The Rock ins Bild und deine Augen kleben am Bildschirm, weil dieser Typ einfach so eine Präsenz hat und einfach so ein Charisma direkt ausstrahlt. Und wenn er dann auch noch grinst und du schaust und dieses perlweiße Lächeln von ihm, dann denkst du so der könnte jetzt gerade mein Haus abfackeln, ich könnte ihm nicht böse sein.
Ja, das stimmt schon. Also, und ich habe da erstmal gerade bei den Fast and Furious, wo man ja vorher gesagt hat, so, ja, so, Vin Diesel ist schon eine coole Sau, ne? Und dann hat, gerade so in den frühen Teilen, Vin Diesel war doch, wenn du jetzt Anfang der Mitte der 90er, war doch Vin Diesel der Actionheld schlechthin. Und dann stellst du halt The Rock auf einmal daneben, denkst du so, nee, das wird nichts mehr. Du bist das alte Eisen, aber komplett so. Also, ja, The Rock, ein Ausnahmetalent am Mikrofon und eine gesegnet mit ganz vielen natürlichen, ja, Dingen, die man irgendwie als Entertainer irgendwie in der Welt von Hollywood und vom des Wrestlings haben muss. Und der hat es eben geschafft, all diese Qualitäten bestmöglich auszuspielen. Ne? Und natürlich, wenn man ihm mal auf Twitter folgt, was der halt eben für einen Tagesrhythmus fährt, das ist auch schon kranker Scheiß. Der schläft ja nur 4 Stunden am Tag oder so. Ansonsten ist er unterwegs oder ist trainieren. So, muss man auch erstmal schaffen. Ja. Shaggy, gehst du auch sofort trainieren, wenn du morgens früh aufstehst? Um 4.
Na klar, logisch. Geh sofort trainieren, denn ich will auch mal in The Rock werden. Nein, also das ist schon der Shaq, ja. Cooler Name. So würde ich mir gerne das nächste Mal begrüßt werden. Der ist einfach diszipliniert, trotz seines Riesenerfolges. Da gehört auch Disziplin dazu und eine ganze Menge Arbeit. Man hat nicht einfach so Erfolg. Na klar, der natürliche Charisma, natürliches Talent. Ohne das geht es auch nicht. Aber da gehört sehr viel Arbeit, Disziplin dazu und die hat The Rock. Er ist nicht umsonst einer der größten Stars unserer Zeit.
Ja, das unterschreibe ich so. Lass uns da trotzdem mal so ein bisschen seine In-Ring-Karriere hier so ein bisschen verfolgen. Also mit dem Heel-Turn zur Nation of Domination. Eigentlich war das ja dazu gedacht, dass ein Farooq besser dasteht. Das hat man dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass irgendwie The Rock vielleicht ein größeres Ding wirkt als ein Ron Simmons, das jemals sein wird. Ja, ist doch so. So. Und
The Rock hatte auch nicht so eine coole Cappy an wie Farooq zu Beginn.
Ja, das stimmt. Er war nicht als der blaue Gladiator unterwegs.
Nee, als Blue Chipper ganz am Anfang, wie erwähnt. Aber nee, klar hat er eben ganz schnell, innerhalb von weniger Wochen hat man gemerkt, hey, das ist eigentlich der größere Star. Ich glaube, dass am Anfang die Fehde, wie du gesagt hast, gegen Farooq ja noch gar nicht geplant war. Der kleine Aufstand von The Rock innerhalb der Nation of Domination, der war noch nicht beabsichtigt. Der war aber dann logisch, als man die beiden nebeneinander gesehen hatte.
Genau, also das hat sich dann einfach so ergeben, dass dann auch die Booker natürlich gesehen haben, so okay, die Leute reagieren viel, viel mehr auf einen The Rock und wenn der irgendwas macht, als auf einen Farooq, so. Und das verstehen die ja auch, gerade zu der Zeit war natürlich auch Not am Mann. Und ich finde diese Zeit halt vor allem deswegen so faszinierend, weil du halt so viele große Stars hast, die in der Zeit ausgebrochen sind. Wir haben gerade schon Steve Austin ausgesprochen und auch einen Triple H, auf den kommen wir gleich auch zu sprechen. Also ein Steve Austin ist ja jemand, mit dem er dann quasi auch seine erste große Fehde gehabt hat, um den IC-Title natürlich dann, wo er auch The Rock dann auch ganz gut eingesteckt hat natürlich. Also als Steve Austin dann den Titel vakantieren wollte und ihm den übergeben sollte, hat er dann auch direkt einen Stunner eingesteckt. Später ging es da weiter mit Fehden gegen einen Ken Shamrock natürlich, das darf man auch nicht vergessen. Auch der gehörte damals irgendwie dazu. Aber ja, dann so 98 war es dann auch an der Zeit, dass eben ein The Rock eben den Farooq aus der Nation of Domination gekickelt hat. Und Farooq dann auch komplett in der Belanglosigkeit verschwunden ist eigentlich, bis er dann eben die APA gegründet hat mit Bradshaw zusammen, was auch super unterhaltsam war, aber natürlich fernab von den Höhen, die einen The Rock dann erreicht hat. Und natürlich dann gab es auch die Fehde mit der D-Generation X und Chris, du als Mensch, der gerne lacht, D-Generation X gegen Nation of Domination, was hat denn damals die Fehde für dich ausgemacht?
Ich kann mich natürlich nicht an alles erinnern, weil ich es damals nicht so verfolgt habe. Aber was ich da immer direkt vor Augen habe, sind zwei Dinge. Einmal das Leitermatch gegen Triple H, was kein typisches Leitermatch war, sondern eher ein recht cooler Brawl.
Ja.
Und natürlich, als die D-Generation X verkleidet, als die Nation of Domination in den Ring kam, mit X-Pac als Mizark Henry, wenn ich mich richtig erinnere. Dann hatten sie noch einen Owen Hart dabei mit einer riesigen Nase. Triple H war The Rock, glaube ich, ne? Hatte so ein Schamhaar-Toupet sich auf den Kopf gesetzt, einfach. Das ist so unfassbar blöd und albern, aber auch so verdammt unterhaltsam, dass ich mir dieses Segment immer wieder gerne angucke. Vor allem X-Pac als Mark Henry ist fantastisch.
Ja, das war einfach eine lustige Fehde damals, ne? Und natürlich dann hast du in dieser Kombination aus DX gegen Nation of Domination auch immer wieder verschiedene Varianten, in der die beiden Fraktionen aufeinander getroffen sind, aber vor allem die beiden Anführer, also Triple H und The Rock, haben das natürlich auch nutzen können, ja, wie so eine Art Sprungbrett einfach, um sich immer besser zu positionieren. Und wenn man sich mal überlegt, damals waren die beiden noch um den IC-Title irgendwie da zugange und wenig später ging es da halt schon um den World-Title. Also diese beiden, Triple H und The Rock, genauso auch wie ein Steve Austin, der natürlich viel, viel mehr Verletzungsprobleme gehabt hat als die beiden, die haben sich da natürlich auch hochgeschaukelt, um es einfach mal so zu sagen. Und du hattest dann drei Stars auf einen Schlag, die so mehr oder weniger zeitgleich ausgebrochen sind, wo du gemerkt hast, so, oh, hier passiert gerade irgendwas, ne? Und ich finde auch, dass gerade die Chemie zwischen, egal ob es jetzt zwischen The Rock und Triple H oder zwischen The Rock und Steve Austin, da noch viel, viel mehr. Aber das war schon immer was Besonderes. Also ich mochte eigentlich fast alle Matches zwischen The Rock und Triple H. Und ja, für, du hast gerade das Leitermatch angesprochen, beim SummerSlam 98 war das. Das war auch erstklassig. 97, das war kein typisches. Oder? Nee, 98.
War 98, ja.
Es war 98.
Stimmt, ja, ja, ja. Ich komme durcheinander, weil du es falsch aufs Handout geschrieben hast.
Das stimmt. Ich habe es gerade in meiner Version korrigiert übrigens.
Das stimmt, muss 98 auch gewesen sein, ja.
Genau, 97 war. Ja, es tut mir leid.
Olaf.
Ja, aber das hat halt eben dann Triple H gewonnen, das Leitermatch beim SummerSlam 98. Und für The Rock hieß es ja dann auch noch weiter zu höheren, größeren Ufern. Da geht es ja dann bei In Your House Breakdown gegen Ken Shamrock und Mankind in einem Triple Threat Steel Cage Match, was auch für mich gar keinen Sinn gemacht hat in dieser Konstellation. Es war einfach nur, dass du da das Mankind irgendwann vom Käfig springen konnte. Auf jeden Fall hat er sich da dann das Recht erwirkt, dass er eben Number One Contender ist. Und ist dann eben auch aus der Nation ausgebrochen. Ne? So war das damals. Und dann wurde es eben auch spannend, nämlich mit etwas, was der Shaggy gut fand und ich ganz furchtbar. Survivor Series 98 ging es dann langsam auf den Weg, Shaggy.
Das fandst du furchtbar, Olaf?
Ja, da musste ich mich auch schon mal diskutieren. Ich verstehe auch nicht, warum man das furchtbar
fand. Das ist großartig, wie das aufgezogen wurde.
Vom wrestlerischen Standpunkt gesehen kann man verstehen, dass es nicht so großartig war. Das waren nicht sehr viele gute Matches, wenn überhaupt, an dem Abend.
Das ist egal.
Aber die Geschichte, die da erzählt wurde, die war unglaublich. Die Geschichte war so gut durchdacht und so intelligent gemacht am Ende, dass man das einfach nur feiern konnte. Und da an dem Abend wurde ein neuer Star endgültig geboren. Und das war The Rock als Heel. Der war der neue Star der Liga, das neue Aushängeschild. Mit dem logischen Gegner über Mankind, dann hin zu Steve Austin. Eine Geschichte, die heute die vielleicht wichtigste Fehde, ja, neben Austin und McMahon, die ja Teil dieser Fehde war, auf jeden Fall ist. Also die beiden sind einfach die kongeniales Duo wie Batman und Joker, wenn man so will. Das sind die beiden, die einfach gegeneinander stehen müssen. Die beiden, zwei der größten Stars aller Zeiten in der WWE-Geschichte, wenn nicht die beiden größten Stars, gegeneinander. Das ist eine Fehde, die sicherlich die WWE geprägt hat wie keine andere.
Ja. Das stimmt absolut.
Ja, Chris? Lassen wir mal kurz Pause, damit die Leute Shaggy applaudieren können für diese sehr gute Meinung.
Ich fand einfach nur, ich hab's auch schon mal erklärt, ich habe das Problem gehabt, dass da war ja WWE bzw. WWF war dann zeitlang weg aus dem Free-TV und ich habe es nicht verfolgt. Ich habe diesen Aufbau, habe ich quasi gar nicht mitbekommen, weil The Rock ist ja da quasi mit dem Ausbruch aus der Nation, ist er ja quasi dann zum People's Champion aufgebaut worden, wo man gedacht hat, so, ja, der ist jetzt, den dürfen wir jetzt endlich anfeuern, weil wir finden den so unterhaltsam und den dürfen wir jetzt anfeuern. Und dann hat man es ja geschafft, ihn quasi mit dem Finale, das war ja damals ein Titelturnier bei der Survivor Series 98, das war ja das Deadly Games Turnier, wo dann am Ende eben der Champion-Title ausgefochten worden ist. Und dann hat man es aber eben am Ende geschafft, eben mit einer Anspielung auf den Screwjob, den Montreal Screwjob, der im Jahr vorher stattgefunden hat, The Rock vom potenziell People's Champion zum Corporate Champion zu machen, auf dem Rücken von Mankind, um es einfach mal so zu sagen, der dann aber auch gedreht worden ist, der ja vorher eigentlich der Corporate Champion sein wollte und sich dabei McMahon angebiedert hat. Ne? Also,
aber da muss man auch sagen, wie er sich angebiedert hat, das war ja irgendwo süß. Man konnte ihn ja nicht richtig hassen oder so, dass Mankind halt sagt so, ja, hier, ich will der größte Fiesling sein, der an eurer Spitze steht. Er war ja so wunderbar naiv, dass er sich dass sie ihn ausnutzen konnten eben. Und das hat halt auch so Spaß gemacht. Und vor allem The Rock hat, ja, er war auf dem Weg zum People's Champion, aber es war nie so der letzte Schritt, dass er wirklich das Face ist und sowas.
Also das war ja so dieser Übergang natürlich. Ne? Man hat es immer angedeutet, auch mit diesen Interviewgeschichten. Er hat ja immer noch diese Arroganz dabei gehabt, aber die Leute fanden ihn halt einfach schon so geil und unterhaltsam, dass die eigentlich den People's Champion haben wollten.
Was halt auch cool war, als er noch auch klar Heel war und die Leute schon anfingen, seine Catchphrases mitzusprechen. Hey, silence, this is not sing along with the champ. Das fand ich immer sehr, sehr gut. Da muss ich heute noch grinsen, wenn ich sowas sehe noch.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, aber das war, also aus heutiger Sicht kann ich das verstehen. Damals fand ich die Survivor Series ganz doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich hab's auch nicht verstanden. Das war halt eben eine sehr storylastige Großveranstaltung. Und von den Matches her war das echt eine. Das war nicht gut, was da gezeigt worden ist. Das muss ich leider so sagen.
Aber das Finale war nicht schlecht.
Ja, aber nur weil ein Stück Kuchen schmeckt, dann muss trotzdem das ganze Buffet nicht gut sein.
Ja, also müssen wir ja nicht diskutieren. Klar waren die Kämpfe an dem Abend auf jeden Fall nicht gut. Und dass Olaf halt auch von uns drei nicht der Intelligenteste gerade ist, ist auch nicht schlimm. Dafür ist er ein ganz Lieber.
Und er ist so ein bisschen der Mankind unseres Podcasts. Ich könnte es gerade sagen.
Ich bin der Mankind von Headlock. Ich wünsche mir dann aber auch Mr. Olfo Sockenpuppe.
Es wird ja heute noch über diese Survivor auch noch geredet und nicht zu Unrecht. Also das ist auf jeden Fall eine großartige Geschichte, die da erzählt wurde und die hat, wie ich es gesagt habe, Rock zu einem noch größeren Star gemacht.
Hast du vollkommen recht. Ich sehe das ja auch. Ich sehe das ja auch ein. Ich mag aber auch vor allem die Dynamik, die ein Mankind mit einem The Rock gehabt hat. Und Shaggy hat es ja gerade auch schon richtig zusammengefasst. Also es war ja wirklich dann so, dass eigentlich dieses Programm mit The Rock und Mankind die Hinführung war zu The Rock gegen Austin. Also quasi dieses Übergangsprogramm, während Austin ja auch immer so ein bisschen geschont worden ist und teilweise auch noch im Programm mit McMahon drin war, hat man eben dann hier eben zwei Kandidaten gehabt, die geile Matches abliefern konnten und die dann eben auch einfach das Programm quasi tragen konnten für diese Zeit. Und ja, Shaggy, was war denn dein liebstes Aufeinandertreffen zwischen The Rock und Mankind? Die beiden haben ja diverse Schlachten ausgetragen.
Oh, das waren alles Highlights, alles ganz spannende Matches. Ich mochte natürlich auch dieses Empty Arena Match. Das war auch sowas ganz Neues, wo man ein Match hatte, wo einfach keine Zuschauer da waren, null Reaktionen aus dem Publikum. Weil so Reaktionen, das ist ja auch ein bisschen das, was Wrestling ausmacht. Das war ganz interessant anzuschauen und die Matches der beiden waren einfach so hart oder dieses I Quit Match der beiden gegeneinander. Das war eines der brutalsten Matches zu dem Zeitpunkt, das ich je gesehen hatte. So, da musste ich zeitweise sogar wegschauen, so hart war das. Also die ganze Fehde war einfach super aufgezogen, super interessant und am Ende dann einen feiernden Mankind zu sehen, das erste Mal mit dem World Title, das war schon ein großer Moment, nicht nur für Mankind, auch für die WWE, das war der Zeitpunkt, wo die WWE dann auch WCW überholt hatte endgültig, aber das war auch geschichtlich gesehen, Mankind hatte sich das einfach verdient und gegen den arroganten Heel, den Corporate Champion gegen The Rock dann am Ende triumphierend im Ring stehen zu dürfen, mit Hilfe der DX war schon ein Riesenmoment.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich fand auch diesen Pop, den es ja damals gegeben hat bei diesem legendären Titelwechsel am 4. Januar 1999, als Mankind dann Champion geworden ist. Das war unfassbar. Und Chris, geht dir das genauso? Wenn ich mir das heute anschaue, ich kriege immer noch Gänsehaut.
Auf jeden Fall. Das ist einfach ein wunderschöner Moment, weil es hat so ein bisschen was, möchte ich vielleicht vergleichen mit dem Zeitpunkt, wo Daniel Bryan dann einen Titel gewonnen hatte und alle glücklich waren. Mhm. Mankind war auch so eine Figur oder so ein Charakter, den man einfach mochte, der einem sympathisch war und wo man halt auch wusste, wie hart er über die ganzen Jahre gearbeitet hat und von wie weit unten er sich halt hochgearbeitet hat, um zu diesem besonderen Moment zu kommen und auch wie lange es gedauert hat, diesen Charakter wirklich zu finden und sowas. Das war einfach so ein richtig wunderschöner Feel-Good-Moment, den man auch immer mal wieder braucht als Wrestling-Fan.
Ja, absolut. Und danach gab es ja dann auch für Mankind diverse Male ordentlich auf die Moppe, um es mal so zu sagen. Also ja. Shaggy hat gerade schon das I-Quit-Match angesprochen, wo ja auch The Rock so ein bisschen die Fasson verloren hat und so ein bisschen, wie soll man sagen, das Adrenalin, das nicht unbedingt das Beste aus ihm rausgeholt hat, um es mal so zusammenzufassen mit den Stuhlschlägen. Aber trotzdem, also auch das Last Man Standing Match, es gab dann auch noch diesen endgültigen Titelwechsel dann zu The Rock in dem Leiter-Match, wo The Big Show eingegriffen hat, natürlich bei Raw.
Das war, glaube ich, ein Tag nach dem Last Man Standing Match, oder? Wenn ich mich recht erinnere.
Kann sein, ja.
Ich meine, das Last Man Standing war unentschieden und dann genau. Am nächsten Tag gab es dieses Leiter-Match dann. Das ist halt auch hart, wie die beiden sich hochgeschaukelt haben da innerhalb dieser Fehde. Was da alles für Stipulations dann drin waren, einfach mal.
Ja, das, ich kann mich halt. Ich kann mich noch an mein eigenes Fan-Denken damals erinnern, weil irgendwie wie du gerade gesagt hast, die beiden haben sich so hochgeschaukelt, man hat halt immer mehr erwartet. So, es musste immer anders und immer brutaler werden. Das ist aus heutiger Sicht halt so absurd irgendwie. Aber gerade so nach dem I-Quit-Match hat man gedacht, so, okay, jetzt im nächsten Kampf, die müssen sich umbringen in irgendeiner Form. Die müssen irgendwas Krankes machen und Mankind muss irgendwas Krankes machen, um hier zu verteidigen. Und genau hier bei dem Last-Man-Standing-Match gab es ja das doppelte Unentschieden, oder das einfach Unentschieden, ein doppeltes Unentschieden ist Blödsinn, durch einen doppelten Stuhlschlag, so rum. Und ja, wie gesagt, dann aber durfte trotzdem The Rock zu WrestleMania 15 als Champion fahren und ist dann eben auf Stone Cold Steve Austin getroffen. Ne? Und diese Fehde, genauso wie die gegen Triple H und gegen die mit Mankind, auch dieses Motiv zieht sich ja einfach durch. Und Shaggy, was hat denn diese Chemie zwischen The Rock und Steve Austin für dich ausgemacht? Also damals und dann auch noch in den zwei anderen Aufeinandertreffen?
Ja, zum einen ist es einfach ein logischer Main Event für ein WrestleMania. Die beiden sind, wie ich es gesagt habe, die beiden größten Stars zu dem Zeitpunkt gewesen. Größere Stars hatte die WWE, abgesehen von Hogan, sicherlich nie rausgebracht zu dem Zeitpunkt. Das waren die logischen Main-Eventer, die beiden logischen Kontrastücke einer großen Fehde. Und natürlich gab es ja noch die natürliche reale Rivalität. Weil wer ist jetzt wirklich Nummer 1 bei der WWE? Das war ja so ein Hin und Her. Ist The Rock der größere Star? Man wusste nicht, was später aus The Rock wird zu dem Zeitpunkt, logischerweise. Ist Steve Austin der größere Wrestling-Star? Das waren die beiden großen Namen. Und die, wenn man die gegeneinander stellt und einen Hut wirft, dann kann nur was Großes rauskommen.
Ja. Witzige Anekdote dazu, also auch in der The Rock-Doku, die auch im Netzwerk verfügbar ist, da sagt The Rock so, dass Steve Austin hätte ihm mal so ein kleines Bild zugeschoben und da war halt ein Autogramm von ihm drauf und da stand eben dann Stone Cold Steve Austin Number One. Und er hat halt so gedacht, so ja, okay, das ist so ein kleiner Rip, ne, so ein kleiner Scherz unter Kollegen. Und hat dann aber festgestellt, dass eigentlich Steve Austin all seine Promokarten mit Stone Cold Steve Austin Number One unterschrieben hat. So, also das war für den nicht nur, also für Steve Austin war das nicht nur ein Gag oder so, sondern das war halt schon ernst gemeint. Er hat, ich glaube schon, dass die beiden, ich meine, beim Wrestling geht's immer darum, wer die bessere Position hat, ne? Und klar sieht dann ein Steve Austin, der sich diese Rolle als Number One Guy in der Company halt eben so hart erkämpft hat, wenn dann auf einmal ein The Rock plötzlich heißer wird und auch vielleicht auch diverse Sachen besser macht als man selber. Ich glaube halt schon, dass du da so ein bisschen Muffe kriegst. Ne? Klar hat Steve Austin dann hier gewonnen, aber du siehst ja schon, was für ein Momentum dann eben dein Konkurrent in dem Moment, dein Konkurrent und Kollege, das ist ja so eine absurde Situation in dem Augenblick beim Wrestling. Und du siehst halt eben, was für ein Momentum der mitbringt. Aber du musst das eben trotzdem dann irgendwie durchziehen, damit quasi ja, die Company am Laufen bleibt. Weil das war ja auch damals noch zu Hochzeiten der Attitude Era und zum Monday Night Raw. Also es ist eine ganz merkwürdige Geschichte, ne? Und die beiden haben sich aber auch hochgeschaukelt und letztlich glaube ich auch, dass diese Fehde dafür gesorgt hat, zusammen mit der Fehde von Austin gegen McMahon, dass eben WWE dann auch am Ende erfolgreich gewesen ist, weil die beiden immer abgeliefert haben und ich finde, im Ring eine ganz besondere Chemie zusammen haben. Dieser erste Kampf, finde ich, der hat für mich, das ist nur für mich der Vorgeschmack. Chris, wie siehst du das? Wie siehst du diese drei Kämpfe? Wir haben ja WrestleMania 15, wir haben 17 und wir haben 19. Wie siehst du diesen Kampf hier in dieser Trilogie?
Ich glaube, da haben wir schon beim Steve Austin-Podcast mal drüber gesprochen.
Das ist schon so lange her, das weiß keiner mehr.
Den sollte man sich aber auch unbedingt noch mal anhören, der war nämlich auch gut. Ich finde auch, dass sie sich da immer wieder gesteigert haben. Vor allem haben sie verschiedene Geschichten in diesen Kämpfen erzählt. Also der WrestleMania 15-Kampf ist für mich so, ich will nicht sagen die Jungspunde, denn Steve Austin war da ja auch schon ziemlich erfahren eigentlich als Wrestler. Aber so dieses erste Aufeinandertreffen, gerade mit dem jungen The Rock, der auch, obwohl er halt so ein Charisma hatte, doch in einiger Hinsicht ein bisschen grün war im Ring. Das ist für mich eher so ein wilder Brawl. Also ich kann mich da, wenn ich mich an das Match erinnern möchte, nicht an ein richtiges Wrestling-Match erinnern. Das ist einfach viel Brawlerei, was aber auch gut gepasst hat. 17 war für mich dann dieses ganz große Ding, wo beide eben so auf dem Höhepunkt waren. Das war halt einfach ein sehr schnelles, hartes Match, auch viel Gebrawle. Was ich nochmal eine Nummer besser fand, und bei 19 war dann irgendwie so der Abgesang auf diese beiden glorreichen Charaktere der Attitude Era, was halt ja mehr Show-Wrestling war, also viel mit Finisher-Clown und rumtaunten und sowas, was aber auch Spaß gemacht hat. Also ich kann mich nicht so ganz entscheiden, welches von diesen drei Matches ich am besten finde.
Ja, also es ist für mich ist es relativ klar, dass es WrestleMania 17 ist, weil das ist einfach für mich die größte, eines der größten Matches aller Zeiten.
Wahrscheinlich. Sag ich halt ganz das ist einfach so der Höhepunkt einfach von beiden. So.
Eben. Übrigens, der Podcast, den du gerade angesprochen hast, war Ausgabe 42. Also ist wirklich schon sehr lange her. Es war irgendwann so 2016. Ja, es war im Oktober 2016.
Holy shit. hört euch den Stone Cold Podcast an.
Nee, das ist echt schon ein bisschen länger her. Aber wie gesagt, diese beiden Männer haben eine ganz besondere Rivalität und haben halt eben WWE über zig Jahre geprägt. Und es ist ja auch, also das hier war ja nicht deren erstes Aufeinandertreffen, aber eben, das sind die großen Aufeinandertreffen, an die sich alle wirklich erinnern. Also die WrestleMania Main Events und Special Attraction Matches, das ist natürlich auch dann was ganz Besonderes. Und die beiden haben dafür gesorgt, dass WWE einfach in der Position dann gewesen ist, über dieses eben für 5 Jahre gewesen sind.
Aber habe ich das richtig in Erinnerung, dass WrestleMania 15 eher Gebrawle war? Ich bin mir jetzt nicht
das stimmt,
ganz
sicher. Ja.
Okay.
Das stimmt.
Dann bin ich beruhigt. Das Match habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen.
Ja. Also für The Rock bedeutet diese Niederlage bei WrestleMania 15 ja auch, dass er so langsam aus der Corporation so ein bisschen rausgeekelt wird, um es mal so zu sagen, weil die sich natürlich Erfolge versprochen haben, also Shane und Vince McMahon. Bei WrestleMania, bei Backlash, was dann darauf folgt, gab es ja die erneute Niederlage und dann eben auch der endgültige Turn von The Rock gegen die McMahons und damit dann eben auch der endgültige Babyface-Turn für The Rock, der aber dann trotzdem nicht sofort irgendwie, das ganz große Titelprogramm irgendwie bekommen hat. Das hat erstmal noch ein bisschen gedauert. Da gab es ja dann erstmal noch eine Niederlage gegen Undertaker, auch gegen Triple H und letztlich zum Beispiel beim SummerSlam dann wenige Monate später, SummerSlam 99, gab es dann einen Kampf gegen Mr. Ass, Shaggy.
Tja, Mr. Ass war auch jemand, an den die WWE geglaubt hatte, dem man Vertrauen gesetzt hat und man dachte, man könnte Billy Gunn zu einem nächsten großen Star aufbauen. Ich glaube, da hatte man sich ein bisschen geirrt, weil aus dem Billy Gunn wurde nicht so viel. Er ist sicherlich nicht der Marty Jannetty, der Smoking Guns geworden. Er ist auch ein Star, ganz klar, aber er ist nie der große Star geworden, was die WWE aus ihm machen wollte. Und das Match gegen Rocky war auch nicht so gut beim SummerSlam 99, was viel interessanter war, weil die darauf folgende legendäre Promo,
so was ich ja vorgelaufen ist, ne, wo er dann ja eben, hat The Rock dann doch in seiner unnachahmlichen Art ein Gespräch zwischen Billy Gunn und Gott imitiert, wo dann irgendwie Billy Gunn Gott anspricht, so, hallo, hier ist, bitte hilf mir bei meinem Kampf gegen The Rock. Und dann sagt Gott, jetzt hör mal zu, Bob. Dann sagt Billy, aber mein Name ist Billy. Und dann sagt Gott, it doesn't matter what your name is. Und so kann man halt eben auch einen Charakter ganz schnell begraben, muss man sozusagen. Also das ging da relativ fix. Und The Rock hat ja dann auch selbst auch in dem Jahr und in der Folgezeit ein ganz variantenreiches Programm gefahren. Also da gab es ja dieses Odd-Couple-Tag-Team zusammen mit Mankind. Und das war ja auch an Humor kaum zu überbieten, Chris.
Ganz kleiner Einschub noch.
Ja.
Das Programm, was er mit dem Undertaker hatte, das fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Ich mochte dieses Gebrawle von denen. Ich weiß nicht mehr, welcher Pay-Per-View das war, aber die hatten halt auch so einen richtig schönen Brawl, wo sie quasi durch die komplette Halle sich geprügelt haben. Das Match hat
King of the Ring vielleicht?
King of the Ring könnte. Ja, genau. Das war, glaube ich, King of the Ring. Das hat mir immer Spaß gemacht. Wollte ich nur anmerken.
Ich meine, das war auch so ein Match, wo, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit 3 Referees K.O. gegangen sind oder so.
Ja,
ich meine, das fing damit an, dass der Undertaker kommt in den Ring und slammt erstmal einen Referee. Meine ich.
Aber das war cool.
Bin ich mir ganz sicher. So, und jetzt zur Rock and Sock Connection, Chris.
Rock and Sock Connection. Somit das Lustigste, was es jemals in der WWE gab. Nuff said. Nee, Foley und The Rock hat großartig zusammen funktioniert. Also man hat vorher ja gesehen, gegeneinander das funktioniert und miteinander funktioniert es sogar fast noch besser. Das ist es auch, was ich vorhin meinte, dass The Rock diese arrogante Aura hat und man denkt, der steht so Klassen über allem und dann wird er quasi von diesem Foley immer wieder runtergeholt. Und mit diesem albernen Blödsinn oder diesem liebenswert albernen Blödsinn von Mankind konfrontiert. Das hat einfach gut gepasst. Das war richtig schön. Vor allem, wenn The Rock dann im Ring stand und all seine Catchphrases raushauen wollte Und Mankind wollte sich unbedingt mit einbringen und hat dann mitgesprochen oder die Catchphrases geklaut und für sich abgewandelt. Und The Rock war total entrüstet, dass dieser dumme Mankind das einfach machte. Das sind wunderschöne Interaktionen. Allein wenn The Rock von seinen Millions and Millions of Fans spricht und Mankind dann von seinen Dozens and Dozens of Fans. alles, was so mit der Rock-and-Sock-Connection zusammenhängt, könnte ich mir immer wieder angucken. Das ganz, ganz großes Kino, ganz, ganz tolle Comedy und This Is Your Life-Segment war halt so der Höhepunkt davon. Aber da werden wir gewiss auch gleich noch zu kommen.
Genau. Ja, ich fand halt auch diese Chemie zwischen den beiden, die war unfassbar. Das hat so einen Spaß gemacht. Und du hast gerade schon dieses mit den Dozens and Dozens of Mankind-Fans angesprochen. Das war natürlich auch eine kluge Art und Weise, wie man Mankind so ein bisschen aus diesem, er muss sich in jedem Kampf umbringen, Tonus irgendwie rausreißen konnte, ne? Weil das ging ja einfach nicht mehr. Ich habe gestern noch mal in die Doku reingeschaut, da gibt's halt auch so eine Aktion, wo dann Mankind irgendwie backstage attackiert wird bei einer Ausgabe von SmackDown, glaube ich, war es.
Ich weiß, was du meinst.
Und wo er dann meint, so, zu Rock meint, nee, geh ruhig ohne mich und tu es für den Micker. Und Rock kommt jetzt zurück ins Bild, so, who the hell is the Micker?
Genau das ist wunderschön.
Ich habe das auch schon oft gesehen. Ich habe da trotzdem davor gesessen, ich musste laut lachen, weil das halt eben so gut ist einfach. Und Shaggy, wie hat dir denn das This Is Your Life-Segment gefallen? Das hat dir damals, um sich mal so die Statistik wieder aufzuführen, 27. September 99, über 8 Millionen Zuschauer, unfassbar viel Minuten überzogen, aber das am meisten gesehene Segment aller Zeiten.
Bis warst heute du einer noch, von den Zuschauern? Ja, ich war einer der Zuschauer und ich liebe das. Ich, von allen Segmenten, die ich jemals gesehen habe, da ist es das beste Segment überhaupt. Es war so witzig, wie man hat gesehen, wie The Rock, also sich nicht wohl, wirklich am Anfang nicht so wohl gefühlt hat, wie Mankind ihn chauffieren wollte und so. Das war schon ein großartiges Segment. Das ist nicht umsonst wirklich das meistgesehene Segment aller Zeiten. Das ist sogar noch besser als das This Is Your Life-Segment von Alexa Bliss und Bayley. schwere Fußstapfen, die getreten sind. Ja, fand ich sogar besser als alle Bikini-Contest-Segmente im Vorfeld. Nein, ganz im Ernst. Es ist wirklich großartig gewesen. Leute, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann habt ihr wirklich was verpasst. Das ist auch, ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt, geschichtlich gesehen, einen der größten Momente in der Geschichte der WWE, ganz klar.
Und vor allem, was man dazu sagen muss, diese 8 Millionen, die sind ja nicht allein da zustande gekommen, dass es alleine WWF-Zuschauer waren oder dann welche von der WCW rübergesäppt haben und hängen geblieben sind. Das waren ja halt so viele Zuschauer, dass tatsächlich Leute, die das geguckt haben, Bekannte oder Freunde angerufen haben müssen, um denen zu sagen, schaltet mal ganz schnell auf, lief es da bei USA? Oder keine Ahnung, auf welchem Sender es da gerade Raw lief, aber schaltet auf den Sender, das müsst ihr sehen. Sonst wäre diese Zuschauerzahl nicht möglich gewesen. Das ist halt auch noch mit so das Beeindruckende daran.
Ja, dass du halt wirklich so eine analoge Wanderschaft von Zuschauern hast. Ja.
Und hatte auch eine großartige Punchline, wie lange dieses Ding ging und dann schlussendlich wurde es aufgelöst, dass Mankind einfach zu blöd war, sich den Geburtstag von The Rock zu merken. Das ist wunderschön.
Ja, das war ganz großes Entertainment, um es einfach mal so zu sagen. Ne? Und trotzdem, ging es ja dann auch hin und wieder mal etwas ernster zur Sache. Aber Mick Foley hat ja dann auch gesagt, irgendwie selbst die Aktionen im Ring zwischen den beiden waren häufig auch einfach improvisiert. Ich kann mich da noch zum Beispiel an den doppelten People's Elbow von beiden gegen einen am Boden liegenden The Big Show erinnern und so ein Blödsinn. Also, das war einfach pures Entertainment und es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Aber letztlich, also, ich fand die als Tag-Team eigentlich immer viel, viel unterhaltsamer, wenn sie nicht im Ring gestanden haben. Also, ich fand die dann in ihrer Interaktion viel, viel unterhaltsamer als Match-Teilnehmer in irgendeiner Form. Also, ich fand die da so, naja.
Ja, das stimmt schon, aber das hat das Team ja auch ausgemacht. Das waren wirklich nicht die Matches. Die wurden definiert über ihren albernen Kack, den sie gemacht haben.
Aber das hat ja auch, obwohl The Rock auch großartige Matches abgeliefert hat, auch den Charakter The Rock eigentlich ausgemacht.
Absolut,
also in Segmenten noch um Längen unterhaltsamer als in den Kämpfen. So, ganz klar.
Das stimmt. Für The Rockings dann weiter beim Rumble 2000, den er ja gewonnen hat. Ne? Also da stand ja Mick Foley dann im Programm gegen Triple H. Rock hat den, Rumble gewonnen. Etwas strittig mit dieser Aktion mit Big Show irgendwie. Das hat aber dann, trotzdem noch funktioniert. Und für WrestleMania bedeutet das, dass es hier ein Fatal Four-Way mit einem McMahon in der Ringecke jedes Teilnehmers gab. Also Triple H gegen The Rock, gegen Mick Foley, gegen, wen habe ich vergessen? Big Show.
Genau, eigentlich, eigentlich sollte Chris Jericho ja den Platz von Foley einnehmen.
Echt?
Ja, das war doch so. Foley war doch eigentlich retired. Der hatte der hatte doch das Hell in a Cell auch noch gegen Triple H, was er verloren hat. Und da musste er die Karriere beenden. Und eigentlich hatten sie mit Chris Jericho geplant für die Rolle. Aber er ist ihnen nicht gut genug angekommen, dass sie ihn in den Main Event stellen wollten. Deshalb haben sie Foley zurückgeholt.
Ich wusste das gar nicht, dass es Chris Jericho sein sollte, aber
doch, ich bin mir relativ sicher, dass Chris Jericho eigentlich die Rolle einnehmen sollte, ja.
Ja.
Kann jetzt sein, dass ich irgendwas durcheinander schmeiße, aber ich meine, ich habe es in dem Buch von Foley gelesen.
Okay.
Oder in dem von Jericho. Ich weiß, vielleicht auch in beiden.
Ja, aber dafür hatte Mick Foley dann auch Linda McMahon an seiner Seite.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Linda McMahon so sehr an die Seite von Chris Jericho gepasst hätte.
Ja, ach. Auf jeden Fall war das ja schon allein deswegen ein denkwürdiger Main Event, weil dann ja am Ende standen sich ja Triple H und The Rock gegenüber. Das war ein Elimination-Style-Match. Und eigentlich hat jeder erwartet, dass The Rock hier gewinnt. Und am Ende gewinnt dann trotzdem Triple H als Heel. So, das war für mich mega überraschend. Shaggy, war es bei dir auch so?
Ganz klar, das war auch meines Wissens, weiß nicht, das erste Mal, dass überhaupt ein Heel WrestleMania siegreich verlassen hatte am Ende mit dem World Title. Ich glaube, das war das erste Mal. Und dann war es nicht mal ein Single-Match, das war auch ungewöhnlich überhaupt als Main-Event bei WrestleMania, kein Single-Match zu einem Zeitpunkt, war das auch nicht so. Also das war schon eine Riesenüberraschung, dass dann ein Triple H als Heel-Champion WrestleMania verlassen darf und am Ende feiern darf. Das war schon eine Riesenüberraschung, damit hatte keiner gerechnet.
Nee, irgendwie hatten sie sich überhaupt mit diesem Main-Event einfach verspekuliert. Einmal dann diese Jericho-Sache, dann überhaupt das in Four-Way zu machen, wo eigentlich auch niemand so richtig Bock drauf hatte. Die Leute wollten eher dieses Aufeinandertreffen von The Rock und Triple H eben sehen, was es dann erst bei Backlash gab, was auch ein besseres Match war als der WrestleMania-Match.
Ja, und auf WrestleMania folgte dann das Aufeinandertreffen bei Backlash zwischen Triple H und The Rock, wo dann eben ein The Rock dann auch endlich seinen persönlichen Abschluss bekommen hat und dann durch Hilfe von Stone Cold Steve Austin eben den Titel gewonnen hat. Das ging ja dann aber relativ schnell wieder zurück, das Gürtelding, und ging dann eben zurück an Triple H bei Judgment Day, dann eben mit einem anderen Special Referee in einem Iron Man Match. Shawn Michaels war Ringrichter, der Undertaker hat eingegriffen, am Ende hat es irgendwie so ein DQ-Smonch gegeben, weil der Undertaker, glaube ich, auch seinen Einsatz verpasst hatte und das irgendwie ganz furchtbar war. So, also da ging es dann halt eben ein bisschen hin und her und ich bin ehrlich gesagt auch kein großer Freund von dieser McMahon-Helmsley-Ära, die wir damals gehabt haben. Also das fand ich halt schon ein bisschen merkwürdig. The Rock hat dann relativ lang eigentlich den Titel gehalten, also bis Oktober. Und dann gab es ja auch diese ominöse Geschichte mit Rikishi. Shaggy, wie war das mit Rikishi?
Rikishi, das war das hat sich ja am Anfang noch nicht aufgelöst. Du meinst die Geschichte mit Steve Austin, als Steve Austin angefahren wurde und man lange nicht wusste, ja, wer hat's denn getan? Und am Ende, Rikishi, I did it for The Rock.
Ja. So.
Ja, Rikishi war der lange ja der strahlende, face, tanzende, lustige Freund aus der Too Cool-Fraktion war, hatte jetzt hier seinen Heel-Turn, der nie wirklich überzeugend war. Also Rikishi als Heel hatte mich wirklich nie überzeugt. Und The Rock war auch gar nicht begeistert davon, dass ein Rikishi sowas gemacht hatte.
Nee, das war auch so ein bisschen so eine Übergangsphase. Also es hat ja eigentlich auch nie so eine hundertprozentige Auflösung dieser ganzen Geschichte gegeben. Das hat auch nicht ganz gepasst. Also das war eher so ein bisschen ein Filler-Programm. Überhaupt hat...
Da war aber... Aber es war doch sowieso in dieser Zeit, war viel irgendwie so ein bisschen unzusammenhängend. Ich meine, auch wie The Rock dann hinterher den Titel wiedergekriegt hatte nach Judgment Day, war ja auch, das war ja in einem 3 gegen 3 Tag Team Match, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das war ja eigentlich auch totaler Nonsens. Irgendwie war das so die Zeit, wo viel einfach sehr überfrachtet wirkte in der WWF.
Das stimmt. Ja, so war es halt eben auch. Also gerade dieses King of the Ring Six-Man-Tag, dann auch mit den McMahons, die dann auch da drin waren, also Shane McMahon, Triple H und Vince McMahon gegen den Undertaker, Kane und The Rock eben. Und ja, das ist halt irgendwie doof. Also auch so für mich hat es auch keinen Sinn ergeben, dass dann quasi der Champion seinen Titel verliert, wenn Shane McMahon gepinnt wird, so. Oder Vince McMahon vom Undertaker oder von The Rock, so. Das ist ja kein Vergleich, sind ja auch keine gleichwertigen Teams gewesen. Das waren generell so ein paar komische Matches dabei. Dann gab es ja auch noch diese Sache mit, beim SummerSlam gab es ja dann noch dieses Triple Threat mit Kurt Angle, Triple H und The Rock, wo dann aber eigentlich eher diese Liebesgeschichte mit Stephanie und Kurt irgendwie eher im Fokus stand und Triple H als alles andere. Es war alles damals ein bisschen soapy, um es mal so zu sagen, ein bisschen merkwürdig. Und dann auch der Titelverlust, den fand ich auch sehr überraschend. Das war nämlich dann bei No Mercy gegen Kurt Angle. Und Kurt Angle konnte dann im Verlauf sogar den Titel im Armageddon Hell in a Cell gegen 6 Leute verteidigen, beziehungsweise gegen 5 Leute. Das war für mich sehr überraschend, dass gerade ein Kurt Angle hier so positioniert worden ist. Also, Shaggy, wie siehst du das?
Ja, war total überraschend, definitiv. Aber so im Nachhinein betrachtet eine gute Wahl, wenn aus einem Kurt Angle wurde, der ist ja auch ein Riesenstar und noch heute ein großer Name. Ich war überrascht, aber habe mich im Nachhinein gesehen gefreut. Und so hatte Kurt Angle auch neue Geschichten. The Rock war erstmal frei für anderes. Aber er sollte dann sicherlich auch noch mal Titelchancen bekommen.
Ja, das hat ja nicht so ewig lang gedauert eigentlich, wenn man es mal so sieht, ne? Weil diese Fehde mit Kurt Angle ging ja dann noch ein ganzes Stückchen weiter. Und ja, am Ende vom Tag war es dann bei No Way Out 2001, wo dann eben ein The Rock Kurt Angle besiegen durfte. Und damit war dann der Aufbau eigentlich zu Austin gegen Rock 2 bei WrestleMania 17 dann eben auch gemacht. Ne? Austin gewinnt den 2001er Rumble damals. Im Finale, glaube ich, gegen Kane, glaube ich, waren die beiden letzten Leute, die im Ring standen. Und The Rock gewinnt dann eben den Titel von Kurt Angle. Und dann haben wir auf einmal wieder Austin gegen The Rock. Und ich fand es halt mega cool. Also ich habe vorher, mir hat es gegraut vor einem Aufeinandertreffen zwischen Steve Austin und Kurt Angle, weil ich mir gedacht habe, so, das ist nicht der Main Event. Also Kurt Angle gehört noch nicht in den Main Event, der ist noch nicht so weit. Und stattdessen haben wir dann meiner Meinung nach einen der wahrscheinlich 2 bis 3 besten WWE-Main-Eventer aller Zeiten, also mit Austin gegen Rock 2.
Definitiv, aber ich finde, man hat die Art und Weise, dass man es über Umwege dahin zu dem Match gebuckt hat, eigentlich schon sehr intelligent gemacht, weil man mit dem Match zu dem Zeitpunkt eigentlich auch noch nicht gerechnet hat. Jeder wollte sehen, jeder wollte Steve Austin gegen Rock erneut sehen, und aber man konnte nur bis zum Gewinn der beiden dann auch nicht damit rechnen, und dann hat man sich noch mehr auf den Main Event gefreut, und ich stimme dir dazu, absolut einer der besten Main Events der WrestleMania-Geschichte.
Ja, und dann war es ja dann auch so, wir haben ja schon so ein bisschen angerissen, ne? Also hier war es ja dann auch wieder mit Einbindung eines Vince McMahon, der sich dann am Ende auf die Seite seines Erzrivalen Steve Austin geschlagen hat, wo es ja dann sehr, sehr viele Stuhlschläge gegen einen The Rock am Ende gab und dann eben einen hier geturnten und dennoch feiernden Austin bei WrestleMania 17 gab. Mir hat das Finale nicht gefallen. Ich fand diesen Kampf mega cool. Das Finale hätte ich so nicht gebraucht, und leider folgte dann auch so eine Phase für mich, da hat mich WWE so ein bisschen verloren, trotz seiner großen Charaktere, nämlich mit dem Two-Man-Power-Trip, der ja dann ja vorübergehend lief und der dann auch erstmal dafür gesorgt hat, dass ein The Rock in die Filmpause gehen konnte, Chris. Das war ja dann sein erster längerer Ausflug nach Hollywood.
Ja, obwohl er eigentlich gar nicht so viel Screentime hatte, ne?
Nee.
das war, glaube ich, gerade am Anfang mal. Er hat, glaube ich, keinen einzigen englischen Satz gesprochen.
Genau.
Nur irgendwas auf was auch immer.
Sanskrit
oder was auch immer, ja. Auf Scorpion Kingisch. Und hinterher ist er halt als CGI-Monster wieder aufgetaucht. Also keine Ahnung, warum das so lange gedauert hat.
Ja, also es hat halt wirklich dann ein bisschen, ich glaube 2, 3 Monate war er weg, anscheinend für 5 Minuten Screentime. Also vielleicht hat er auch einfach ein bisschen Schauspielunterricht genommen, man weiß es nicht.
Ich gehe mal fest davon aus, obwohl man das in dem Film nicht unbedingt sieht.
Aber der Film ist auch besser, als er gemacht wird, tatsächlich. Ich mochte die Mumienfilme damals auch, und ich fand auch, dass er in The Rock tatsächlich, auch wenn er ja nicht jetzt so den großen Auftritt hatte, filmerisch und schauspielerisch überzeugt hatte, am Anfang auch. So, der zumindest, ja klar, man hat gesehen, er ist jetzt nicht der geborene Schauspieler zu dem Zeitpunkt noch nicht gewesen, aber es ist etwas, was er auch kann. Er hatte die Ausstrahlung des Charisma, klar kommt er auf der großen Leinwand super rüber, und das war schon mal der erste Schritt ja nach draußen.
Ja, also ganz ehrlich, da ging das noch Scorpion King dann hinterher, dieser Einzelfilm, wo er die Hauptrolle hatte, der war schon ein bisschen schlimm. Also da war das mit dem Schauspiel nicht so, aber allgemein würde ich sagen, The Rock ist halt weniger großer Mime als einfach Filmstar. Er ist halt eher wie so ein Schwarzenegger zur besten Zeit.
Obwohl es mittlerweile auch besser geht, muss man sagen.
Natürlich also, ist er besser geworden, das steht ja völlig außer Frage. Aber trotzdem ist er für mich eher einfach ein Filmstar als Schauspieler.
Das stimmt, ja. Das würde ich so unterschreiben, ja. Aber er war ja auch Sports Entertainer, eher als Wrestler. So.
Ja, ja da, passt dann ja.
Genau, und er ist ja dann letztlich, ist er dann im Juli 2001 wieder zurückgekommen, quasi inmitten der Alliance-Fehde. Ja, haben wir auch schon ein paar Mal, glaube ich, drüber gesprochen. Und das ist eigentlich auch jetzt nicht so die geilste Phase der WWE, muss man halt auch mal so ganz klar sagen.
Hat dann nee, gerade wenn man gegen Booker T antreten muss, ist das keine geile Phase.
Ja, und er hat sich dann den WCW-Belt dann auch gesichert von Booker T. Durfte dann eben auch in diesem Entscheidungsmatch, Winner Takes All-Match bei der Survivor Series 2001, war er dann quasi der Sole Survivor dann für Team WWE und hat, glaube ich, Steve Austin gepinnt, wenn ich mich nicht komplett täusche. Also das Team WWE überraschenderweise, vollkommen überraschend, weil ein WWE-Produkt dann am Ende ECW, WCW und Rente geschickt hat. Und dann hatte man ja das Problem, dass man zwei World-Title hatte mit dem WCW-Title und dem WWE-Title. Musste man dann vereinigen. Shaggy, wie hat dir das damals gefallen mit der Title Unification bei Vengeance 2001?
Ich fand, das war cool gelöst, weil man hat ja die beiden Titel und musste ja die auch zusammenführen nach der beendeten Storyline der Invasion. Und dass dann es dann ein Chris Jericho schafft, an einem Abend einen Steve Austin und einen Rock zu besiegen, das hat mich doch dann wirklich sehr überrascht, weil das, man hatte das Gefühl, dass Jericho man jetzt auch Vertrauen in Jericho setzt und ihn endgültig auch zur Main Event da aufbauen will. Weil das ist ja etwas, was Jericho heute noch immer ankündigt, dass er an einem Abend The Rock und Austin besiegt hatte.
Ja. Na, also das war schon, also für mich kam es halt überraschend. Also ich habe Jericho da nicht so gesehen. Ich fand auch, dass ein Event wie Vengeance nicht unbedingt die ideale Austragungsstätte für so ein großes Match gewesen ist. So. Insgesamt fand ich den Event ein bisschen mau. Ich weiß auch nicht. Ich fand, das hat mich damals nicht überzeugt, aber es musste halt gemacht werden, das stimmt schon.
Also ich fand das World-Title-Turnier eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und Chris Jericho war überraschend und man hätte halt auch mehr draus machen können. Also im Endeffekt ist Jericho dann ja leider irgendwie nur so zum Hündchen von Stephanie McMahon verkommen.
Ja, das ist absolut so, ja. Und das war ja auch enttäuschend. Also ich meine, das resultierte dann ja auch in einem sehr, sehr enttäuschenden Main-Event bei WrestleMania 18. So, mit Triple H gegen Chris Jericho, womit wir dann auch schon wieder zum nächsten Dream-Match eigentlich kommen. Also, für The Rock, er war dann ja auch relativ sporadisch dann ja nur noch unterwegs, sondern es ging ja dann vor allem darum, also er hat ja dann nochmal beim Rumble halt eben gegen Chris Jericho gekämpft, hat verloren, hat dann eben bei No Way Out auch gegen Undertaker verloren, war deswegen nicht im Title-Match, bekam dafür dann aber eben, ja, das Dream-Match, was er haben wollte, gegen Hulk Hogan bei WrestleMania 18. Und ich glaube, da ging die Meinung halt sehr auseinander, weil das Match ja nicht so wrestlerisch richtig geil war, aber eben, ich finde, von der Stimmung her ist es unfassbar. Chris, wie hast du das damals aufgenommen oder wie oder in der Retrospektive?
Ja, eigentlich das, was du gesagt hast. Wrestlerisch war das halt ein Krampf. Wir haben ja vorhin schon gesagt, The Rock war jetzt nie der beste Wrestler. Er konnte aber mit den richtigen Leuten verdammt geil abliefern. Hogan hingegen war nie der beste Wrestler und konnte auch mit richtig guten Leuten nicht besonders viel abliefern. Gerade zu diesem Zeitpunkt dann. Von daher, also als Match braucht man sich das nicht angucken, da wird man nur enttäuscht. Man sollte es allerdings gesehen haben, einfach weil die Reaktionen so krass waren. Das war halt, ich glaube, es wurde ja beworben mit Icon versus Icon, ja. wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und genau das ist es halt. Du hast halt den größten Star einer Generation gegen den größten Star einer anderen Generation. Das Publikum rastet aus, sie stehen gefühlt 5 Minuten nur im Ring, gucken um sich, gucken sich gegenseitig an, saugen diese Atmosphäre auf. Das ist Weltklasse und 1000-mal besser als das eigentliche Match dann.
Ja, schließe ich mich komplett an. Shaggy, wie fandst du den Kampf damals?
Im Grunde auch das, was Chris gesagt hat. Im Kampf kann man nicht so viel sagen, aber ich habe mich auf das Match gefreut, allein weil man auch wusste, das wird Reaktionen schüren, aber was für Reaktionen am Ende rauskamen und auch wie das Publikum hinter Hogan auch so stand in dem Match auch. Das war unglaublich. Damit hätte keiner gerechnet. Ich glaube, auch Hogan sah zeitweise sehr erstaunt aus. Auch in The Rock war erstaunt. Und was die beiden dann damit gespielt haben, war wirklich geschichtsträchtig.
Ja, also ich kann mich noch damals daran erinnern, als ich das mit einem Kumpel dann on Tape angeschaut habe, dass wir total fasziniert von dem Kampf waren. Dass wir wirklich komplett gefangen von diesem Match waren. Nicht wegen dem Match selber, sondern einfach nur wegen der Atmosphäre. Und das hast du nicht oft, auch gerade das bei so einer großen Crowd, dass so die Stimmung so überkocht. Und das war beeindruckend. Auch das das Publikum quasi gegen The Rock so ein bisschen geturnt ist und er Hogan angefeuert hat, hat mich damals überrascht. Und ich fand das geil. Also ich kann da auch bei Wrestling komplett mit leben, dass du auch mal so einen Kampf hast, der im Ring eben eigentlich nicht so geil ist, aber Hauptsache die Stimmung passt. Und das war hier halt eben der Fall. Ja, The Rock hat dann eben darauf folgend erstmal nochmal wieder eine kleine Auszeit genommen, durfte dann aber beim nächsten Vengeance-Event dann quasi 2002, ich glaube, darauf hat Chris auch schon diverse Male angespielt, hier dieses Triple Threat Match gegen Kurt Angle und den Undertaker.
Das wollte ich schon irgendwie tausendmal ins Match of the Week bringen bei Patreon, aber dann haben wir es immer doch wieder rausgenommen, weil wir sagten, wir hatten jetzt schon so oft Kurt Angle, ne? Wir hatten schon so oft den Undertaker. Aber irgendwann schaffe ich das noch, weil es das verdient.
Ja, und da, das war eine finnische Schlacht, um es einfach mal so zu sagen. Also sehr, sehr spektakulär und schnell. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich mir damals wegen diesem Kampf die DVD gekauft habe. Und da ist dann eben The Rock Champion geworden. Ne? Muss man auch mal nochmal dazu sagen. Ne? Also zum siebten Mal dann. Damals war es dann Rekord. Und das war dann eben schon die nächste Krönung für den Great One, muss man sozusagen. Aber es war dann eben auch nur die Hinführung zu einem Match beim SummerSlam 2001. Und das hatten wir dann auch schon bei dem Match of the Week, nämlich gegen Brock Lesnar. Weil auch da hat das Publikum nicht langsam gemerkt, dass beim guten Herrn Dwayne Johnson langsam die Prioritäten woanders liegen und er sich langsam so ein bisschen mehr Richtung Hollywood bewegt. Und da hat man auch angefangen, ihn auszubuhen.
Ich glaube, es liegt nicht allein daran. Ich glaube, du hattest mit 98, 99, 2000, hattest du so die Jahre, da hattest du so eine volle Dröhnung The Rock, dass einfach auch mal so ein bisschen die Zeit war, dass man ein bisschen was Neues wollte und nicht immer nur die gleichen Gesichter im Main Event. Und vielleicht könnte man sogar sagen, dass nach dieser Sturm- und Drangphase eben von The Rock, wo er eben in diesen 3 Jahren so übelst verbraten wurde, vielleicht auch der Charakter ein bisschen auserzählt war, dass der einfach eine Pause auch brauchte, dass die Leute ihn wieder annehmen.
Ich glaube, es spielt auch noch was anderes hinzu. Man hatte mit Brock Lesnar, ja, also das Next Big Thing da, ein neues, einen heißen Wrestler, der auch wirklich eingeschlagen ist wie eine Bombe. Und der hat einen Wrestler, den man auch davor jahrelang nie gesehen hatte. Das war was Neues. Und an der Seite von Paul Heyman, das war einfach auch so ein kongeniales Duo. Und das Publikum war einfach heiß auf Brock Lesnar und hatte sich an The Rock vielleicht ein bisschen satt gesehen, aber auf jeden Fall war Brock einfach was Neues, was das, der musste einschlagen.
Ich glaube, das spielt alles so ein bisschen da rein. Also es war nicht alleine The Rock ist jetzt doof oder so, das sind halt viele Faktoren einfach, die da reinspielten, dass Brock auch besser angenommen wurde als dann eben der verdiente Star mit Rocky.
Alles wahrscheinlich möglich und alles wahrscheinlich eine Erklärung dafür. Aber ändert nichts dran. Brock Lesnar hat am Ende des SummerSlam 2001 die Halle mit dem Gürtel verlassen. The Rock hat noch ein paar Worte dann an die ans Publikum gerichtet, dass er auf ewig der People's Champion sein wird. Und wie es denn sein kann, dass sie ihn ausbuhen und so weiter und so fort. Also danach hat er eben noch mal eine kleine Auszeit genommen. Ich glaube, dann war es auch der Scorpion King dann, oder? Der dann gedreht hat.
Das müsste dann der Scorpion King gewesen sein eigentlich, oder?
So zeitlich müsste das hinhauen. Ich habe gerade mal ganz kurz geschaut.
Ja. 2002 müsste Scorpion King gewesen sein. Ja. Das kommt hin.
Ja, müsste er gewesen sein. Der hat ja auch noch andere Filmprojekte zwischendurch gehabt. Also wir haben es auch gerade angesprochen. Der war auch hier.
Ja, aber ich glaube, die Zahnfee kam später.
Ja, aber dann war er halt auch erstmal wirklich dann auch eine längere Zeit weg. Und kam dann aber auch wieder zurück im Jahr drauf, 2003, und dann eben auch als Bösewicht, in Anführungsstrichen, nämlich als böser Hollywood-Star, irgendwie mit neuem Entrance und neuem Look und allem drum und dran. Und hat sich dann auch entsprechend, präsentiert. Hat dann auch nochmal Hulk Hogan nochmal im Rematch schlagen dürfen bei No Way Out. Hatte dann unter anderem Fäden gegen den Hurricane und auch sehr lustige Segmente zwischen den beiden, muss ich auch mal so nebenbei erwähnen. Dann gab es auch die Konzerte, die The Rock gegeben hat, wo er dann mit Gitarre oder wie auch immer dann im Ring gesessen hat. Das hat er immer gern getan, einfach weil er es kann. So, ich habe gestern noch in dieser Doku gibt es auch so einen schönen Kommentar von Chris Jericho, weil er gemeint hat, wenn du mal on a roll bist, dann kannst du dir halt auch jeden Blödsinn erlauben und die Leute fressen das. Wie zum Beispiel die People's Eyebrow. So, was ist denn das Besondere, weil dass jemand eine Augenbraue hebt? So, eigentlich nichts, aber wenn du jemand wie The Rock bist, dann kannst du das machen.
So, weil die Leute und wenn das einer sagen kann, dann Chris Jericho, der es geschafft hat, ein bescheuertes Clipboard overzubringen.
Genau. so,
der Mann weiß, wovon er redet.
Ja, eben, so ist es dann halt, ne? Und letztlich war das dann aber auch alles Hinführung dann eben auf WrestleMania 19 und dann eben ja, Steve Austin gegen The Rock Teil 3. Und wir haben gerade schon angesprochen, auch ein Steve Austin, der damals ja schon gesundheitlich wirklich auf den letzten Metern seiner Karriere gewesen ist, gegen einen The Rock, der einfach noch mal dieses, ich glaube, der brauchte auch dieses Match noch mal und er brauchte auch diesen Sieg auch für sich. Das war, wie ich fand, das war ein guter Abschluss, finde ich, für diese Trilogie. Es war so ein bisschen das Imperium, nicht das Imperium schlägt zurück, sondern es war die Rückkehr der Jedi-Ritter so ein bisschen. Ich fand den Kampf auch klasse, auch von der Stimmung her. Richtig interessant ist halt, wenn man so die Hintergründe darüber ein bisschen weiß und mitgekriegt hat. Also, dass Austin am Tag vorher noch mit Fieber im Krankenhaus gelegen hat und ja, The Rock ja dann auch wusste, dass er nicht mal allzu lange bei WWE sein würde. Und auch für Steve Austin das ja letztlich sein letztes Match gewesen ist. Ne? Also, das war ein besonderer Kampf. Und man hat ja auch dann auch am Ende gesehen, als dann The Rock den Pin durchgezogen hat, dass er noch einmal so den Arm über Austin gelegt hat am Boden und dann ihm auch irgendwas noch ins Ohr geflüstert hat. Ne? Also, ich glaube, die beiden wissen, dass sie da Wrestling-Geschichte geschrieben haben mit dieser Trilogie. Und das war dann, glaube ich, auch gut so. So.
Ich suche gerade den Vergleich zur Rückkehr der Jedi-Ritter. Ich habe keine Evox in dem Kampf gesehen.
Ich an die Evox habe ich auch gedacht. So. Ich habe auch erst überlegt, wer sind denn an die Evox?
Ja, ich sehe das eher ein bisschen anders. Ich sehe eher, dass tatsächlich der mittlere Kampf, also sagen wir, WrestleMania 15, der die Vorgeschichte war, WrestleMania 17 die Geschichte und WrestleMania 19 dann der Epilog quasi der. Und für mich ist deswegen auch der mittlere Kampf tatsächlich der beste der dreien, aber es gehört irgendwie alles zusammen, es ist eine große Geschichte.
Also wenn man sich einen Kampf angucken will, am besten direkt alle drei hintereinander lieber schauen.
Genau.
Das gehört alles zusammen. Ja, ja, ist einfach so.
Ja.
Da hat Shaggy auch irgendwie vollkommen recht mit dem, was er sagt.
Ja, und solche Trilogien haben wir selten immer im Wrestling, gerade auch in der Qualität. Ja. Shaggy, du wolltest noch was sagen.
Ich sagte immer, so, habe ich gesagt.
Warum frage ich eigentlich nach? Ja, und für The Rock ging es dann weiter mit Backlash und dann gegen Goldberg. Und da habe ich gekotzt damals. Shaggy, hast du auch gekotzt?
Ach, ich fand das Goldberg-Debüt eigentlich ganz cool. Das war bei Raw nach WrestleMania und das war schon gut gemacht. Da hatte ich mich gefreut. Aber ich habe gekotzt, will ich jetzt nicht sagen, aber ich war nicht wirklich, wie wir alle, überzeugt von dem Goldberg-Run und dann auch das Match der beiden gegeneinander hätte nicht so sein müssen.
Chris, bist du ein bisschen kritischer als der Herr Schwarz?
Ja, Goldberg ist halt scheiße. Sorry, aber das ist halt, ja, der hat eine super Statur, der hat den Look von einem Star, auf jeden Fall, der hat vielleicht auch die Präsenz von einem Star, aber er hat nicht die Liebe und den für das Business, nicht den Willen, in diesem Business zu bestehen, weil warum? Ihm wird es ja in den Schoß geworfen und das hat er halt jahrelang durchgezogen. Das konntest du 2003 noch irgendwo machen, auch wenn es da schon zum Kotzen war, aber dann jetzt, was letztes Jahr gelaufen ist, da mit dem Universal Title, das war dann der blanke Hohn. Also eigentlich alles, was so ab 2003 mit Goldberg war, das, ja, sprechen wir besser nicht drüber.
Ich muss da, glaube ich, ein bisschen widersprechen, aber nur so ein Tick, weil ich gebe zu, dass er zu dem Zeitpunkt sicherlich nicht die Liebe zu dem Business hatte, aber ich glaube, er hat es, nachdem er seine Karriere eigentlich beendet hatte und jetzt dann nochmal zurückkam, Universal Title hätte nicht geben müssen, aber da hat er ihr gezeigt, dass er doch Liebe zum Business entwickelt hatte im Nachhinein. Und deswegen gönne ich ihm den nochmal seine Rückkehr, seine letzte, aber den Universal Title Run hätte es nicht geben müssen. So.
Ich weiß nicht, er hat ja auch in etlichen Interviews immer gesagt, dass er auch wo er seine Karriere beendet hatte, er hat das Produkt auch überhaupt nicht mehr verfolgt, weil es ihm vollkommen egal war. Das war für ihn halt so eine Geldsache. Er hat das jetzt auch letztens dann verkauft, so, ja, mein Sohn sollte mich im Ring erleben. Und so, ja, dein Sohn wirst du durchs College bringen wahrscheinlich. So.
Ich glaube, wir werden Goldbergs Sohn auch irgendwann mal in einem WWE-Ring
sehen. Boah, bitte nicht.
Unbedingt.
Wir haben ihn ja schon in einem WWE-Ring gesehen.
Sogar live, wie er gedappt hat.
Kai freut das.
Lass uns doch bitte von Goldberg und seinem komischen Sohn zurück zu einem echten Wrestler kommen.
Ja, dann war The Rock erstmal wieder weg und ist dann erst wieder im Vorfeld zu WrestleMania 20 aufgetaucht. Und da habe ich mich über sehr lange Jahre darüber gefreut, dass ich das letzte Match von The Rock live gesehen habe bei WrestleMania 20 an der Seite von Mick Foley gegen Evolution damals in einem 2-on-3-Handicap-Match. Das Match war jetzt auch nichts Besonderes, aber es war halt mega unterhaltsam. Also so ist zumindest meine Erinnerung daran. Ich habe es danach noch ein paar Mal auf DVD gesehen. Gerade die Interaktion mit Ric Flair gegen The Rock fand ich total cool. Das hat Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, viel mehr muss man über den Kampf gar nicht sagen. Also es ist kein Klassiker oder in sonst irgendeiner Form, aber es ist ein schönes, unterhaltsames Match, was, glaube ich, mehr aus der Handicap-Stipulation gemacht hat als viele andere Matches dieser Art.
Auf jeden Fall. Ich fand das auch, ich fand das super unterhaltsam. Vor allem hat sie auch noch zu was geführt, eben dass ich glaube, Orton hatte ja Mankind dann gepinnt.
Genau.
Mick Foley, Match, ja. Ne? Und es hat dann ja zu diesem sehr coolen Hardcore-Match bei Backlash noch geführt zwischen Orton und Foley.
Genau.
Was Orton halt auch noch mal eine Stufe höher gehoben hat.
Genau, das stimmt, absolut. Aber wie gesagt, also so ansonsten kann man sich anschauen, die WrestleMania 20 Card ist eh ein bisschen überfrachtet gewesen, hätte man 2-3 Matches streichen können, dann wäre es eine bessere Card gewesen, aber das Problem haben wir ja bei WrestleManias ganz oft.
Es war eine schöne WrestleMania, da kann man echt nichts sagen.
Nee, das stimmt. So, weiter geht's im Text, weil dann macht auch The Rock erstmal eine relativ lange Pause. Also er hat dann nochmal, ist dann nochmal beim WWE-Zirkus aufgetreten, so im Sinne von, dass er seinen Vater und seinen Großvater eben in die WWE Hall of Fame eingeführt hat 2008. Hat da auch schon so ein paar Spitzen an an John Cena verteilt. 2009 gab's dann eben zum 10-jährigen Jubiläum von SmackDown gab's dann eben ein Video noch von ihm, aber nichts mehr Großartiges. Übrigens, SmackDown, angeblich ja auch eine Wortschöpfung von The Rock und ist im englischen oder im amerikanischen Wörterbuch anscheinend gelandet. Habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe nie ein amerikanisches Wörterbuch in der Hand gehabt, aber ich glaube es einfach mal. Und seine endgültige Rückkehr feierte er dann ja im Vorfeld von WrestleMania 27, nämlich dann als Host von eben jener Veranstaltung. Ja, aber eigentlich war das ja auch einfach nur ein ewig langer Aufbau für Rock gegen Cena dann eben in den Folgejahren. Also ich hätte da dann auch den Eingriff von The Rock dann eben im Main Event, der dann ja quasi The Miz zur Titelverteidigung verholfen hat. Das fand ich alles, weiß ich nicht, so mittelgeil. Chris, wie fandst du das damals, so den Aufbau und dann auch diese Once-in-a-Lifetime, Twice-in-a-Lifetime-Geschichte?
Ach ja, WrestleMania 27, wie du schon sagtest, so mittelgeil. Das waren so ein paar Sachen, die nicht gepasst haben. Irgendwie, Rocky, der da eingreift, das war irgendwie so gezwungen einfach. Das wirkte nicht natürlich, als wäre es das, was der Charakter machen würde, sondern einfach als das, was die Story für diesen Charakter vorgesehen hat. Es fehlte diesem Match sowieso an Big-Time-Feeling, weil das die Phase war, wo die meisten Fans Cena einfach nicht mehr sehen konnten. Und The Miz hatte noch nicht diesen Stand, den er heute hat.
Ja.
The Miz stand im WrestleMania Main Event ohne ein Main Eventer zu sein. Und da möchte ich gar nicht respektlos klingen, weil ich finde The Miz super und alles, aber da war der auch noch nicht so weit. Und das Match war doof, es hatte kein Big-Time-Feeling, Eingriff hat nicht gepasst. Die Ankündigung, ja. Cena gegen Rock allerdings, dann fürs Folgejahr, war ziemlich geil. Auch wenn sie erstmal überhaupt keinen Plan hatten, wie sie dieses Jahr füllen sollten mit der Fehde. Das war halt auch so ein bisschen holprig. Ich mochte allerdings das Match bei WrestleMania 28, nicht weil es ein mega geiles Match war, sondern auch eben, weil da so zwei Ikonen des Business sich gegenüberstanden. Und ich fand, es war auch unterhaltsam. Es war flott, es hatte zwar einige Botches, aber ich habe es als Main Event akzeptiert, weil es auch dieses Big-Time-Feeling hatte. Danach das Match dann, also Twice in a Lifetime, das war halt wirklich komplett Verarsche. Die Leute haben wie bekloppt Karten gekauft oder wollten Karten haben für WrestleMania 28, weil Once in a Lifetime. Und das nächste Jahr kommt's dann wieder. Also ich weiß noch, ich saß in der Uni, krieg diese Ankündigung mit Once in a Lifetime, Cena gegen The Rock. Und ich habe irgendwie dieses ganze Seminar nur damit zugebracht, mir auszurechnen, wie ich es vielleicht schaffen könnte, genug Geld zusammenzusparen, um zu WrestleMania zu fliegen. Weil ich das sehen wollte. Naja, hat nicht geklappt. Aber
ja, nicht so ganz.
Wurscht. Danach das Match, das war halt auch, da wurden wieder Dinge geopfert, um dieses Match noch größer zu machen, obwohl man es nicht gebraucht hätte. Also den Punk-Title-Reign so zu beenden, das war so, The Rock hatte nicht die beste Form in der Zeit. Das Match war nicht so gut wie das erste. Es war alles klar darauf rausgelegt, dass Cena gewinnt, weil er dann diese, über das Jahr diese Story hatte. Er gewinnt die großen Matches nicht mehr. Es war auch dieses, ja, es war einfach dieses Big-Time-Feeling nicht mehr da, weil man gescrewt wurde mit Twice in a Lifetime. Das hätte man dann eher vielleicht 2, 3 Jahre später nochmal bringen können, wenn ja, überhaupt.
Stimme ich dir zu. Also ich habe mich da auch ein bisschen schwer mitgetan. Also es gab ja dann auch, also du hast es gerade ganz gut gesagt, man hat halt einiges geopfert natürlich für diese Main-Events. Ne? Da packe ich übrigens auch mal die Survivor Series mit rein, also wo dann The Rock und John Cena, The Miz und R-Truth, also Awesome Truth damals, wirklich begraben haben. Also muss man halt ganz klar so sehen. Also die beiden haben da drunter extrem gelitten.
Ja, um R-Truth war es nicht so schade, aber The Miz habe ich das nicht gegönnt, ja.
Ich finde aber auch R-Truth war damals als Heel okay, in irgendeiner Form. Gott, ich sag okay.
Den fand ich immer furchtbar, sorry.
Ja, aber der war auf jeden Fall besser, als er dann als Babyface wieder gewesen ist.
Ja, das stimmt schon. Also
mit Little Jimmy an seiner Seite als Manager und ja, Begleitperson und möglicherweise Valet, man weiß es ja nicht genau, war es auf jeden Fall schon Quas und R-Truth auf jeden Fall schon unterhaltsam. Aber man hätte diesen, ich finde, das hat eigentlich diesem Once in a Lifetime tatsächlich auch ein bisschen was gekostet, weil man hätte The Rock da zurück in den Ring schicken sollen. Nicht vor WrestleMania, nicht bei The Survivor Series, sondern bei WrestleMania hätte er seine Rückkehr feiern sollen und nicht nochmal vorher. Das hat dem Match ein bisschen was gekostet. Big Time Feeling war trotzdem da, aber Twice in a Lifetime, da stimme ich euch beiden ganz klar zu, hätte nicht sein müssen und das ist tatsächlich eine Verarsche.
Ja, und das sagst du gerade, der Shaggy, der sonst immer so positiv ist. Ja, also ich habe mich da auch extrem schwer mitgetan. Also deswegen auch, gerade das Twice in Lifetime, da hatte ich auch echt relativ wenig Interesse einfach dran gehabt, ne? Und du hast es gerade gesagt, Chris, also da war dann auch irgendwie The Rock. War das nicht die WrestleMania, wo dann The Rock so komplett überladen mit Muskeln war?
Ja, ich glaube, da war ja auch im, in Anführungszeichen, Training für Fast and the Furious.
Ja, irgendwie sowas, ne?
Für irgendeinen Film davon. Und ist er da nicht sogar in das Franchise eingestiegen und wollte dann irgendwie die Form seines Lebens haben oder so? Keine Ahnung.
War es nicht sogar für Herkules?
Das kann auch sein. Aber er hatte sich doch auch irgendwie verletzt. Er hatte sich doch irgendwas gerissen oder so noch. Auf jeden Fall, das Match war nicht toll.
Ja, im Kampf selber. Es war doch, wo sich die Adduktoren oder sonst irgendwas, also irgendwas in der Leiste oder sonst irgendwas da gerissen hat.
Und dann halt eben den Title Reign von Punk geopfert, was nicht sein musste, um das Match aufzubauen.
Dass Punk sich auch zweimal hinlegen musste quasi.
Genau. Den Rumble-Sieg geopfert für einen Cena, der den nicht brauchte. Das war irgendwo harter Tobak.
Ja. Nee, das war alles nicht so gut. Ist auch irgendwie so ein bisschen doof, dass quasi so die ganz große In-Ring-Karriere von The Rock irgendwie zu Ende gegangen ist. Also man hat irgendwie so einen komischen Beigeschmack. Ich hoffe, dass er noch einen guten Moment bekommt. Also, weil den letzten Moment, den er ja gehabt hat, also er war noch mal WrestleMania 30, hat er ja ein sehr schönes Segment am Anfang gehabt mit Steve Austin und Hulk Hogan, ne? Mit dem, was war das noch mal? Superdome und
Der Superdome und der Silverdome.
Genau das. Dann gab es natürlich noch den nächsten unglaublich schönen Moment, als er versucht hat, Roman Reigns vor Big Show und Kane zu retten. So, beim 2015er Royal Rumble war das. Das hat auch gut funktioniert, um Reigns ein bisschen overzubringen. Mhm. Ne? Und dann WrestleMania 32, wo
31 war er doch auch. Da hatte er dieses lange Redesegment mit Triple H, Stephanie McMahon und Ronda Rousey.
Ich glaube, das habe ich mir außer die letzten 2 Minuten, glaube ich, noch nie in der Gänze angeschaut.
Boah, ich hatte damals WrestleMania live geguckt und ich dachte erst so, oh, cool, ne? Und dann irgendwann so nach gefühlt 40 Minuten dachte ich mir so, könnte dann jetzt auch mal vorbei sein.
Ja. Ach.
Ja, aber Olaf wollte noch ein ganz wichtiges Match erwähnen. Das letzte Match in der Karriere von The Rock.
Genau, und das schnellste Match der WrestleMania-Geschichte.
Wo du auch wieder live dabei warst. Du warst also doch beim letzten Match von The Rock dabei.
Ja, du hast es geschafft.
Geil.
Aber vielleicht werden wir da ja nochmal einen Rückkampf sehen, der beiden. wir reden von ihrem geringen als den zwei der größten Stars der Wrestling-Geschichte von The Rock und Eric Rowan.
Ja. Ja, wo The Rock erstmal seinen Namen angezündet hat. Weißt du, wo er seinen Namen angezündet hat?
Ja.
Ich glaube. Und dann gab es einfach nur einen Rock Bottom und 6 Sekunden später war der Kampf vorbei. So.
Also er hat nicht nur seinen Namen angezündet, er hat auch die Wyatt Family verbrannt.
Ohohoho, sehr schön. Ja. Ja, und also das war dann auch quasi der letzte Auftritt von The Rock, mehr oder weniger. Und das war's dann halt eben auch so. Also letztes Mal war es bei WrestleMania 32. Ich glaube, dass wir ihn noch diverse Male sehen werden. Wir können noch ganz kurz ein bisschen über seine Filmhistorie quatschen, was, wenn er wollt. Weil, also, wir haben ja drüber gesprochen, ne? Also er hat ja doch schon so ein gemischtes Resümee. Ich glaube, am bekanntesten ist er wahrscheinlich für Furious 7, natürlich, nur für die Furious-Teile. Aber er hat auch echt viel Crap dazwischen. Aber die waren irgendwie trotzdem alle unterhaltsam. Ich habe mir garantiert 3/4 davon angeschaut. Ich weiß nicht genau, warum. Geht's euch da ähnlich, Chris?
Das ist halt oft einfach so unfassbar leichte Kost, ja? Das sind keine Filme, die ich mir bewusst anschaue. Da liege ich irgendwie auf der Couch, bin so wahrscheinlich schon halb am Dösen. Das läuft, lasse ich mich von berieseln und The Rock macht's halt erträglich. Das ist, er hat doch auch hier diese geheimnisvolle Insel oder was auch immer.
Oder ja, der geheimnisvolle Disney Berg, oder?
Ja, stimmt, das gab's auch noch, aber es gab doch auch noch irgendwas mit einer Insel, wo er dann war. ist auch wurscht, auf jeden Fall. Das sind halt so leicht verdauliche Abenteuergeschichten. The Rock ist halt unfassbar charismatisch, wie ich vorhin schon sagte. Die Augen kleben einfach am Bildschirm, wenn der zu sehen ist. Ja, das ist halt so Berieselkino einfach. Und ja, wenn man mal so guckt, viele Blockbuster sind halt auch nicht mehr. Und klar, dann gehen die Leute ins Kino und sie denken so, hey, The Rock spielt mit, macht Spaß. Denen ist relativ egal, was sie sehen, lassen sich auch im Kino berieseln. Passt schon irgendwie.
Aber sowas wie Baywatch oder Jumanji Remix hätte es auch nicht sein müssen.
Und ich habe Baywatch letztens für eine Filmrezension für die Play 4 geschaut und ich muss sagen, der ist gar nicht so übel. Also ist jetzt kein geiler Film, aber er hat ein paar nette Szenen drin. Die Chemie zwischen Rocky und Zac Efron stimmt. Ist relativ.
Ich hasse Zac Efron.
Ja, ich mag den auch nicht. Der sieht so falsch aus irgendwie. Aber keine Ahnung.
Ihr seid doch nur eifersüchtig, weil er so gut aussieht.
Ja, das tut er. aber ja, das passt schon. Also, das ist jetzt kein Verbrechen an der Menschheit.
Ja, ist es okay, sagen wir es mal so. Also besser, als man dachte, als man es gehört hatte, was jetzt passiert, ist auf jeden Fall besser. Und ich glaube, David Hasselhoff hat auch einen Cameo-Auftritt, oder, im Film?
Ja, ja genau, ja. David Hasselhoff und ich glaube Pamela Anderson auch.
Ja, dann ist alles gut, dann möchte ich mir den Film dann doch anschauen. Aber was drei Sachen noch, möchte ich noch erwähnen, und zwar war ja auch lange im Gespräch, beim DC Extended Universe auch eine Rolle zu spielen. Es gab Gerüchte über eine Shazam-Verfilmung, einen Superheld, den ich total gerne mag, und da sollte er die Rolle des Black Adam spielen. Das hätte so gut gepasst, aber das ist ja leider irgendwie verworfen worden, laut neuesten Gerüchten, dass er jetzt doch nicht im DC-Universum mitspielt.
Ja, aber da soll er froh sein.
Nein.
Dann wäre er in einen richtigen Scheißfilm geraten.
Die werden bald noch gute Filme machen. Also, ich als DC-Fanboy bin überzeugt, dass die DC-Filme bald gut sein werden.
Also bitte, jetzt lässt er aber wirklich den Clown raus.
Es gibt noch eine coole Serie, die weiß ich nicht, ob ihr die schon gesehen habt, Ballers. Da spielt er auch eine wichtige Rolle und produziert diese Serie.
Ballers ist tatsächlich sehr gut, ja. Das erinnert mich so ein bisschen an Entourage immer.
Genau, irgendwie hat es ein bisschen so diesen Touch von Entourage.
Sehe ich auch. Entourage ist die beste Serie aller Zeiten.
Eine der besten Serien. Ich finde es auf jeden Fall, ich finde sie gut. Ich finde Entourage gut. Olaf kommt nicht zu
Wort. Ja, genau, ich versuche auch gerade hier irgendwie reinzuspringen hier.
Ach, Olaf, halt's Maul jetzt.
ich muss sagen, ich fand Pain and Gain sehr lustig. Den fand ich echt okay. Und wie gesagt, Jumanji soll auch nicht so schlecht sein. Habe ich zwar noch nicht gesehen, aber ganz im Ernst, ich habe mir sogar Doom angeschaut, irgendwie, weil das halt auch so ein doofer Film war, den man sich nebenbei anschauen kann. Und genauso auch wie sowas wie San Andreas, so ein Katastrophenfilm.
Genau, kann man schauen.
Ja, das tut nicht weh. Das ist so, das guckst du dir an, wenn du, keine Ahnung, eine harte Woche hinter dir hast und irgendwie am Samstagnachmittag auf der Couch liegst und denkst so, komm, ich schau mal einfach irgendwas.
Ja, genau das. Er hatte doch auch irgendwie Daddy ohne Plan oder so.
Ja, ja.
Den fand ich eigentlich auch ganz süß.
Walking Tall war auch okay.
Walking Tall fand ich sogar echt unterhaltsam. Der hat Spaß gemacht. Der ist aber dumm, total, aber lustig.
Ja, aber was total interessant ist, ist Chris wirklich lustig? Aber das, was ich noch erwähnen wollte, er produziert ja aktuell, oder er ist ja, glaube ich, jetzt fertiggestellt, den Page-Film. Den sollten wir auch noch mal erwähnen. Der wird ja von The Rock produziert. Ein Film über Page.
Ja.
Über die Karriere von unserer Lieblings-Page. Und ganz, ganz cool, was wir ganz vergessen haben, The Rocks erste Rolle, ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder wusstet, er hatte einen Kurzauftritt bei der wilden Serie Die wilden 70er.
Ja, das stimmt. Stimmt,
da hat den ja, mit niemand den Geringeren als seinen Vater gespielt. Ja. Er hat da Rocky Johnson gespielt in der Serie.
Stimmt, stimmt. Der und ich glaube, die Hardys waren dabei, ne? Oder einer von beiden. Genau.
Und?
Da bin ich mir relativ sicher.
Und er hat auch noch bei Moana mitgespielt, bei dem Pixar.
Gesprochen.
Gesprochen, ja. Und hat auch und gesungen vor allem. Sehr, 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 sehr lustigen Song dazu beigesteuert. Ja, also ist auf jeden Fall ein Multitalent, das muss man einfach sagen. Und ist inzwischen einer der ganz, ganz großen Stars in Hollywood. Und wir haben es schon mehrfach gesagt, also er ist halt jemand, der eigentlich WWE nicht mehr braucht, sondern ich glaube, der kann jetzt einfach zu WWE gehen, wenn er Bock hat und wenn WWE ihn halt eben braucht, um irgendwas zu promoten oder ja, irgendwie noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu ziehen, um es einfach mal so zu sagen. Ja, wollt ihr noch irgendwas Abschließendes zu The Rock sagen? Chris, möchtest du noch was zu The Rock sagen?
Mein Fazit zu The Rock quasi, nicht der beste Wrestler aller Zeiten, aber eben der vermutlich charismatischste Mensch, der je einen Wrestling-Ring betreten hat. Cooler Charakter, sehr unterhaltsam, steht für viele geile Fäden, coole Matches, extrem gute Momente einfach, kann sowohl die ernste Seite darstellen, als auch eben die komödiantische Seite des Wrestlings, eigentlich so, obwohl er eben nicht der beste Wrestler war, ein Komplettpaket, das mittlerweile größer ist als die Liga, der entsprungen ist. Cooler Typ.
Shaggy.
Ja, definitiv der größte Mainstream-Star, den das Wrestling je hervorgebracht hat und jemand, der auch immer noch das Wrestling liebt und dadurch, dass er halt aus dem Wrestling kommt, auch das Wrestling sicherlich ein Stück weit auch noch mal bekannter gemacht hat.
Ja, unterschreibe ich alles so. Ich glaube, ihr habt das gut zusammengefasst. Also The Rock, einer der größten Stars, die jemals aus dem Wrestling hervorgekommen sind und vor allem die dann auch den Durchbruch nach ganz oben geschafft haben und die auch bis jetzt noch wirklich frei von Skandalen oder sonst irgendwas sind, weißt du? Also wenn du mal so einen Hulk Hogan, der hatte vielleicht mal in den 90ern ähnliches Standing, aber ne? Wir wissen, wo er noch vor ein paar Jahren gewesen ist und so. Also ich hoffe, dass das bei The Rock auch so bleibt und dass wir ihn vielleicht auch noch gelegentlich mit irgendwelchen Gastauftritten bei WWE sehen, weil ich sehe ihn immer noch gerne, auch wenn jetzt die letzten Matches, wir haben so ein bisschen gemotzt über Twice in a Lifetime und die CM Punk-Geschichte und so. Ich glaube trotzdem, dass er ist einfach jemand, der die Shows bereichert und interessanter macht. So, damit würde ich mal sagen, springen wir jetzt noch mal schnell zu den Fragen, bevor wir wieder die endgültige Überlänge erreichen, weil uns haben auch wieder jede Menge Fragen erreicht. Fragen schickt ihr, das wisst ihr, an fragen@headlock.de, ansonsten Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, erreicht ihr uns überall und vor allem diese Woche war das vorherrschende Thema Daniel Bryan, denn Daniel Bryan ist natürlich zurück und da haben wir jede Menge Fragen bekommen. Ich fange erstmal an mit der Nico und Michael und noch ein paar andere haben auch einfach mal gefragt, was haltet ihr von der Rückkehr von Daniel Bryan, Shaggy?
Ja, großartig. Also ich war mir bis zum Ende auch gar nicht mehr sicher, ob es so sein wird, dass er wirklich im WWE-Ring nochmal stehen wird. Ich freue mich da sehr. Und ich freue mich wirklich sehr, dass es auch im Ring der WWE ist und nicht irgendwie dann später. Weil die haben ihn zum noch größeren Star gemacht. Und er hat von einem Tag auf den anderen die Geschichte und die Geschehnisse der WWE komplett verändert. Man hat ab sofort wieder ein Face, den alle bejubeln. Man hat einen neuen Main-Eventer, den alle lieben, man hat die Möglichkeit, dadurch, dass er jetzt auch 2 Jahre nicht aktiv war, so viele neue Kämpfe zu zeigen, Geschichten zu erzählen. Wir haben so viele Wrestler wie AJ Styles, wir haben Shinsuke Nakamura, ach, das, um nur ein paar zu nennen, Matches, auf die ich mich in Zukunft freuen werde. Also ich bin happy, ich bin glücklich und ich glaube, das geht uns allen so.
Chris, geht's dir auch so?
Ja, absolut. Ich könnte eigentlich das alles wiederholen, was Shaggy gerade gesagt hat. Das ist fantastisch, das ist ein großer Tag fürs Wrestling gewesen, das als verkündet wurde, dass Daniel Bryan zurückkommt. Also ich habe mich so gefreut, das kann man kaum in Worte fassen. Ich habe auch bei seiner Promo bei SmackDown so ein, zwei Freudentränchen vergießen müssen.
Ja, also ich freue mich auch ganz speziell für ihn halt eben, weil du hast immer gemerkt, wann immer er in Interviews gewesen ist, dass er sich nicht so wohl in seiner Rolle gefühlt hat, dass er eigentlich in den Ring will. Das hat er auch immer wieder gesagt. Und ich finde es auch gut, ganz im Ernst, dass er das bei WWE macht, weil ich bin mir sehr sicher, dass WWE da ein waches Auge auf seine Verfassung haben wird Und ich glaube, dass ihr das, wenn ihr jetzt gesagt hättet, ich gehe zurück in den Indies oder sonst irgendwas, ich glaube, dass das woanders nicht so geschehen wäre, um es einfach mal so zu sagen. Und deswegen bin ich froh, auch wenn jetzt andere sagen so, oh ja, nein, hätten wir doch bei New Japan gesehen, bei Progress oder sonst irgendwas. Ganz im Ernst, ich sehe lieber einen gesunden Daniel Bryan mit dem etwas softeren WWE-Stil als einen Daniel Bryan, der mit 50 sabbernd aus der Schnabeltasse trinkt.
Ja, genau das. Und es gab ja schon so ein paar Infos, er muss ja wohl jetzt nach jedem Match muss er irgendeinen Test machen und er kriegt wohl auch einen abgespeckten Schedule, dass er kaum House-Shows worken muss.
Vollkommen richtig, meiner Meinung nach. Ja, also deswegen, eben. Ich bin da vollkommen d'accord mit. Also er kann wieder wresteln, wir sehen ihn wieder im Ring. Er hat uns so viele tolle Momente bei WWE geschenkt. Also ich sehe da zu keinem Zeitpunkt was Negatives in irgendeiner Form, auch dass er bei WWE antritt. Shaggy, siehst du es, als hättest du ihn lieber bei New Japan oder sonst irgendwo gesehen?
Nee, ganz genau, wie ihr das gesagt habt. Also das ist genau der Richtige. Lieber der softere, etwas softere WWE-Stil, wo er auch wirklich gründlich durchgecheckt werden kann und auch wird vor und nach den Matches, als dass er nochmal irgendwas riskiert. Also sollte eine Kleinigkeit passieren, wird er nochmal mit einer kleinen Gehirnerschütterung, dann ist er weg. So. Und die WWE macht das genau richtig. Und da gehört er hin, da passt er hin. Ich finde es gut.
Ja. Der Tobi fragt aber auch über Twitter, warum muss man heutzutage eigentlich alles seitens der WWE vorher bekannt geben? Bryan war ja jetzt das beste Beispiel. Ohne Ankündigung wäre das Ganze doch nochmal viel krasser gewesen. Chris, siehst du das auch so?
Jein. Für uns wäre das auf jeden Fall krasser gewesen. Weil es dann so aus dem Nichts gekommen wäre. Aber wenn ich in der WWE was zu sagen hätte, hätte ich es auch so gemacht, weil man möchte eben einmal die Zuschauer gewinnen, die dann alle einschalten, oh, ich muss SmackDown sehen. Daniel Bryan äußert sich dazu, dass er wieder in den Ring steigt. Ich will diesen Moment nicht verpassen. Ich will natürlich das Social-Media-Echo mithaben, dass Daniel Bryan überall trendet, ja. Und natürlich möchte ich auch die Schlagzeilen der Mainstream-Medien haben, die ich dann auch in den Shows noch präsentieren kann. Hey, hier, guckt mal, was ESPN geschrieben hat. Und die Leute, die ESPN verfolgen, sehen das auch. Das ist halt ein Riesen-Buzz und den musst du mitnehmen, weil Daniel Bryan vielleicht nicht gerade den Namen eines The Rock hat, aber trotzdem ein großer Name ist und allgemein bekannt ist, wie sehr die Fans ihn lieben. Und also wenn du auf diesen Media-Buzz verzichtest, machst du eigentlich was verkehrt als Geschäftsmann.
Ja, das denke ich auch. So aus wirtschaftlicher Sicht macht das Sinn. Das muss man halt eben bei WWE immer so im Hinterkopf behalten, ne? Also, dass da auch irgendwie die Marketingmaschinerie hinterher läuft. Also klar, wäre es natürlich für uns cooler gewesen, wenn wir es live schauen und dann ist er auf einmal da und die Halle rastet aus, weil ich glaube, der Pop wäre halt noch mal größer gewesen. Andererseits fand ich den Moment auch so sehr schön. Shaggy, wie siehst du die ganze Sache? Vorweg ankündigen oder halt eben nicht?
Ich muss euch da widersprechen. Ihr sagt immer ganz, für uns wäre es besser gewesen, es nicht vorher anzukündigen. Nein, ich fand es genau richtig. Für mich war es ein, ich weiß noch ganz genau, einer von euch hat das in unsere Gruppe, wir haben so eine kleine Facebook-Gruppe, da irgendjemand hat das reingeschrieben und ich war so baff, ich habe gerade irgendwo aufgelegt bei einer Party, war ich bei einer Veranstaltung, ich habe mich da so gefreut und man hat, das in dem Fall hat man natürlich auch dann die Vorfreude noch mehr geschürt, die Einschaltquoten sind gestiegen.
Du wolltest es erst nicht glauben, ne? Ich musste dir noch die WWE-Bestätigung von Twitter musste ich noch reinposten in die Gruppe.
Ich war total geflasht und dadurch, man hat sich auch richtig auf SmackDown gefreut. Niemand von uns war so heiß auf SmackDown wie jetzt zu diesem Zeitpunkt. Nur nie zuvor, glaube ich. Man hat einfach auch dadurch auch wirklich mehr Zuschauer gewinnen können, zum einen. Zur anderen Seite war auch so der Beatdown am Ende von Kevin Owens und Sami Zayn dadurch noch mal imposanter, weil man freut sich erst jetzt zurück. Wenn es nicht gewusst hätte und die beiden ihn einfach attackiert hätten und verprügelt hätten und ja, dann hätte man sich auch mehr über diesen Beatdown gefreut, weil, juhu, er wird verprügelt, ja, das heißt, er kommt zurück, so. Also ich finde, man hat es in dem Fall alles richtig gemacht. Klar könnte man auf andere Art und Weise auch andere Überraschungen in die WWE-Shows bringen. Shane McMahons Rückkehr damals war sehr überraschend. Sowas in der Art ist schon cool, wenn man sowas hat. Aber im Fall von Daniel Bryan war das genau der richtige Weg, finde ich.
Okay. Wir bleiben bei dem Daniel Bryan-Komplex. Der Pierre hat uns eine frühe Frage gestellt und dann jetzt gerade eben noch mal eine hinterhergeballert. Also gutes Timing. Die erste Frage bezieht sich auf Johnny Gargano und er fragt, haltet ihr es für möglich, dass Johnny Gargano im Main-Roster eine ähnliche Underdog-Story wie Daniel Bryan bekommen könnte? Und dann eben die aktuellere Frage, könnte die Darstellung eines Gargano als Daniel Bryan 2.0 im Main-Roster scheitern, weil jetzt ja Daniel Bryan wieder zurück im Ring ist? Und rechnen wir mit einem Turn von Daniel Bryan oder Shane McMahon bei WrestleMania? Also drei Fragen auf einmal. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass Johnny Gargano ja sehr ähnlich angelegt ist wie ein Daniel Bryan und halt diese Sympathieträgerrolle auf jeden Fall da gut verkauft. Insofern, das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Aber ich finde, das Interessantere ist eigentlich, wenn wir jetzt einen Daniel Bryan wieder da haben, brauchen wir dann nochmal so einen Sympathieträger wie einen Gargano. Shaggy, meinst du, das kann funktionieren, wenn du quasi zwei Babyfaces mit ähnlicher Ausrichtung in der Liga hast?
Aber Johnny Gargano ist halt einfach auch so ein Underdog. Das passt halt auch einfach zu ihm. Und es muss ja nicht die gleiche Story erzählt werden. Man hat trotzdem Sympathien zu einem Johnny Gargano. Ich bin gespannt, wie man es jetzt macht. Also man hätte es möglicherweise ähnlicher aufgezogen, die Geschichte von Johnny, wenn er dann ins Hauptroster kommt. Aber so hat man auch andere Möglichkeiten. Also ich bin gespannt. Johnny Gargano kann es trotzdem schaffen im Main Roster.
Chris, was denkst du?
Ich sehe es eigentlich auch so wie Shaggy. Also Johnny Gargano ist meiner Meinung nach auch eins der größten Talente, was die WWE momentan in der Hand hat. Ein unglaublicher Typ. Natürlich kann es funktionieren, dass du zwei Underdogs hast und irgendwann ist Bryan auch nicht mehr der Underdog in dem Ausmaße, wie es anfangs halt der Fall war, weil er ist jetzt halt auch mehrfacher WWE-Champion. Also, und wir wissen, was er drauf hat. Da hat er halt die Rolle eines gehobenen Underdogs, sag ich mal. Wobei Gargano ein bisschen weiter unten in der Nahrungskette steht. Natürlich kann das funktionieren und ich finde auch, obwohl sich die Ähnlichkeiten halt nicht verleugnen lassen, hat Gargano doch irgendwo eine andere Ausstrahlung. Ist immer noch ein bisschen anderer Typ, wrestelt auch ein bisschen anders, dass man da was machen kann. Nur man sollte nicht irgendwie so auf Teufel komm raus versuchen, die gleiche Geschichte zu erzählen, um ihn irgendwie hochzubekommen. Gargano muss halt auch erstmal so seine Rolle und seinen Platz im Main-Roster finden. Und das kann auch schon mal eine Zeit dauern. Das hat man ja auch bei Daniel Bryan gesehen. Das war ja nicht, dass der direkt da einen super Start hingelegt hat in der WWE.
Ja, denke ich auch.
Ja, und da muss man halt immer so ein bisschen schauen. Er soll lieber seine Rolle erstmal finden und angenommen werden. Denn gerade als jemand mit seiner Statur könnte er es sonst schwer haben, in der WWE überhaupt Fuß zu fassen.
Ja. Ich sehe es auch so. Also ich glaube auch, dass wir vielleicht als Fans auch die beiden nicht jetzt so ganz krass miteinander vergleichen müssen. Und letztlich gibt es beim Wrestling immer verschiedene Methoden, wie du einen kleineren Mann irgendwie aufbauen kannst. Also, und wie du gerade schon gesagt hast, also Daniel Bryan kommt jetzt ja nicht rein, denkst du so, oh ja, mal gucken, ob der vielleicht irgendwann mal um den World-Title mitfädet. Das glaube ich halt auch nicht. Daniel Bryan ist ein gemachter Name durch WrestleMania 30 und diese Underdog-Story ist ja auch bei ihm abgeschlossen, sondern man muss jetzt eigentlich eine neue Geschichte um ihn herum erzählen. Und deswegen sehe ich diese Charakterspiegelung, sehe ich da derzeit nicht. Und auch diese Gefahr, dass wir quasi da so eine Art Abziehbild bekommen haben, sehe ich da derzeit nicht. Ich glaube auch, dass ein Johnny Gargano funktionieren kann. Ich bin aber auch gespannt, wo man ihn einsetzt. Also, dass er ins Main-Roster kommt, in irgendeiner Form, das steht ja fest. Aber vielleicht landet er auch bei 205 Live. Wir werden es sehen. Rechnen wir mit einem Turn von Daniel Bryan oder Shane McMahon bei WrestleMania, Chris?
Ich glaube nicht, dass die WWE die Eier hat, Daniel Bryan direkt zu turnen. Und es wäre auch irgendwie ein bisschen seltsam, wo er jetzt gerade dann quasi von Sammy und KO weggeturnt ist, dann wieder hinzuturnen. Ich glaube, wenn einer irgendwas macht, dann ist es eher Shane. Gerade weil er in der Story ja eh immer schon so ein bisschen immer mehr als der Fiesling rauskam, dass es besser passen würde. Dass er halt nicht zu Sammy und Kevin turned, sondern einfach gegen Daniel Bryan, weil der viel zu spät einfach eingeschritten ist gegen diese beiden Arschkrampen, wie sie sich aufgeführt haben bei SmackDown. Ja, und WWE hat nicht die Eier jetzt, wo Daniel Bryan als der Held sämtlicher Wrestling-Fans und Smart-Marks, dass der wieder da ist, dann sofort zu sagen, haha, Swerve, denn er ist eigentlich jetzt böse. Das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass es weiter Spannungen zwischen den beiden geben wird und dass die auch noch mal bei WrestleMania sich manifestieren. Ich glaube aber nicht, dass es da schon einen Turn gibt. So, also ich glaube, dass wir da noch, da wird sich gestritten werden und aber den endgültigen Heel-Turn von einem Shane McMahon, den werden wir erst später sehen. Shaggy, deine Meinung?
Ja, ich glaube auch nicht. Also einen Daniel Bryan wird man ganz, ganz bestimmt nicht turnen. Das wäre auch total Blödsinn und total dumm, weil man hat jetzt wirklich das Top-Babyface gefunden, was man lange gesucht hat. Ein AJ ist auch ein tolles Babyface, aber ein Daniel Bryan ist noch mal eine Nummer drüber, definitiv. Und mit denen wird man nicht turnen. Und Shane McMahon, ich kann schon sein, dass man ihn langfristig turnen wird gegen Daniel Bryan. Und ich fände es gar nicht so uninteressant, ein Match der beiden gegeneinander zu sehen. Gar nicht so uninteressant. Kein Match, auf das ich jetzt unbedingt hinfiebern würde, aber das ist ein Match, was die Geschichte auch eigentlich logisch zeigen würde, was ein logisches Finale der Geschichte der beiden wäre. Also abwarten. Ja. Aber auch, ich glaube nicht bei WrestleMania. Das wird die Rückkehr des Daniel Bryan einfach wichtiger sein.
Vor allem wird man, glaube ich, das Match zwischen den beiden jetzt gelassener hinnehmen, als es noch vor 2 oder 3 Jahren der Fall gewesen wäre, weil man bei der letzten WrestleMania ja gesehen hat, dass ein fähiger Wrestler wie AJ Styles oder dann Daniel Bryan mit Shane auch ein cooles Match auf die Beine stellen kann.
Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ich glaube, da wird WrestleMania erstmal so ein bisschen Cliffhanger sein. Der Tobi fragt noch, konnte 205 Live euer Interesse wieder wecken? Und da sag ich ganz klar, ja. Ich finde das Produkt aktuell super interessant. Ich hoffe, dass wir vielleicht noch eine Stipulation für WrestleMania kriegen, aber ich finde, das Turnier hat jetzt wieder gezeigt, was die Cruiserweights eigentlich auszeichnet. Und ich glaube, Chris geht's dir ganz genauso.
Ja, mir geht's tatsächlich ganz genauso. Ich finde, das Wrestling ist besser geworden, die Shows sind strukturierter, die Charaktere kommen besser zur Geltung. Drake Maverick funktioniert als GM sehr gut. Ich mag die Interaktion mit den Cruiserweights. Das passt alles. Es ist eine echt unterhaltsame 1-Stunden-Show. Und ich bin nicht bei der aktuellen Show, aber ich habe jetzt aus den letzten Wochen seit dem Rumble oder so, habe ich echt viel nachgeholt und war bisher keine Sendung dabei, wo ich gesagt habe, ach, das ist jetzt aber langweilig oder so. Das macht alles Spaß. Und wenn 205 Live so weitergeht, dann, bitte, baut diese Sendung weiter aus. Haben die Cruiserweights ein eigenes Programm?
Denke ich auch. Shaggy, wie siehst du das?
Im Grunde das, was ihr gesagt habt. Also es ist auf wie viel unterhaltsamer geworden und es hat irgendwie so den Touch des Cruiserweight Classics zurückbekommen, so ein bisschen. Darf ich Chris spoilern?
Ich weiß schon, was das Finale okay. ist.
Also ein Finale Cedric Alexander gegen Mustafa Ali hätte ich jetzt nicht wirklich gebraucht, sagen wir es mal so. Aber warum nicht? Also Mustafa Ali ist auf jeden Fall ein unverbrauchtes Talent, was auch Charisma hat, was auch sicherlich auf dem Markt, in dem man jetzt Fuß fassen will, ja, auch ein guter Name sein kann. Also warum nicht? Cedric Alexander ist ein super Wrestler, aber dem fehlt es leider ausgesprochen an Charisma. Ich hätte einen Drew Gulak gerne im Finale gesehen.
Ja. Genauso sehe ich es nämlich auch. Als ich das gelesen habe, ich habe mich leider selbst gespoilert, dachte ich genau das. Aber, ja, wo wir gerade bei Charisma sind. Ich spoilere euch jetzt, was bei WrestleMania passieren wird. Denn die beiden stehen im Ring und dann kommt Drake Maverick und sagt, wir haben hier noch jemanden, der eine Chance auf den Titel verdient hat und dann wird es ein Triple Threat, weil Neville dann zurückkehrt.
Ja, das halte ich auch für gar nicht so unwahrscheinlich. Den Gedanken hatte ich auch schon diverse Male.
Und das könnte ein extrem fettes Match werden.
Ja.
Hoffentlich nicht nur Pre-Show.
Hoffentlich kommt noch eine Leiter dazu.
Ja, ich schätze fast, die Leiter wird könnte eigentlich bei dem Smackdown-Tag-Team-Match dazukommen, oder?
Ja, das kann auch sein.
Also das Triple Threat wird mir schon reichen. Gerne auf die Maincard, dafür dann hier Orton, Jinder und Root in die Pre-Show.
Ja, auf jeden Fall eine spannende Idee, wenn Neville zurückkommt. Vielleicht haben wir aber auch Pech, und es kommt ein anderer ehemaliger Cruiserweight-Champion zurück, und zwar Hornswoggle. Aber egal, nächste Frage.
Nein. Wir werden's sehen. Der Stefan fragt, findet ihr auch, dass Charlotte Flair optisch den härtesten Big Boot in der WWE zurzeit hat? Also, Ja, ich finde den Big Boot von ihr super. Also vor allem, weil sie da mit viel Schwung tritt. Also so im Sinne von, dass sie da auch wirklich in den Gegner reingeht und nicht einfach nur das Bein hinhält. In dem Sinne. Shaggy, was sagst du zu Charlottes Queen Boot?
Ich finde den großartig. Wirklich ein harter Big Boot. Charlotte generell ist ohne Zweifel Riesenstar, einer der größten Stars, genderübergreifend, den die WWE hat. Und ich glaube, in wenigen Jahren, warten wir gar nicht so lange, wird sie die größte Wrestlerin aller Zeiten sein.
Chris, willst du auch noch was dazu sagen?
Ich mach's kurz, was Shaggy gesagt hat. Dem stimme ich hundertprozentig zu.
Dann haben wir noch, Lord Helmchen fragt, was würdet ihr von einem Tag-Team bestehend aus Rollins, Orton und Harper halten? Da denke ich mir immer so, ja, wieso? Nein, aber das Ding ist ja, man muss ja, du kannst ja nicht einfach drei Leute zusammenstecken und hoffen, dass sie irgendwie funktionieren. Du brauchst ja irgendwie eine Geschichte dahinter. Also sprich, das sind drei, da sind zwei talentierte Leute und Randy Orton. Und da muss man halt überlegen, was man mit denen macht. Also welchen Charakterzug gibst du denen? Grundsätzlich, klar kann man mit denen irgendwie was machen. Also wieso denn nicht? Also du hast mit Randy Orton einen der erfahrensten Männer im Roster mit einem Finisher, der mega over ist. Du hast mit Rollins natürlich einen total guten Techniker und Harper dann vielleicht als Enforcer mit dabei. Kann man garantiert was machen. Die Frage ist halt eben, was macht man da für einen Charakter dahinter? Shaggy, was würdest du mit denen anstellen?
Interessante Stable, interessante Gruppierung, warum nicht? Aber klingt auch ein bisschen, als hätte man drei Namen jetzt so zusammengewürfelt. Aber ja, keine Ahnung. Ich finde, die sind alle jetzt aktuell, wie sie sind, ganz gut aufgehoben. Orton in der Fehde, in der Geschichte, die mich gar nicht interessiert. Keinen der beteiligten Wrestler, von daher muss ich mir das dann auch nicht anschauen. Rollins wird wieder aufgebaut und Harper. Ich finde die Bludgeon Brothers sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Coole Entrance-Musik. Sicherlich hat man sich ein paar Monate an den satt gesehen, aber aktuell finde ich sie cool.
Chris, noch irgendwas hinzuzufügen?
Ja, das wirkt mir zu sehr zusammengewürfelt. Rollins, bitte, Single-Superstar. Harper funktioniert im Tag-Team ganz gut, bei dem fehlen leider den Offiziellen immer die Ideen, wenn er alleine dasteht. Deshalb in der Szene ganz gut aufgehoben, eben mit Rowan, auch wenn ich das Bludgeon Brothers Gimmick ein bisschen doof finde. Und Orton brauche ich momentan, ehrlich gesagt, gar nicht.
Ja. Dann fragt Lord Helmchen noch, findet ihr NXT für eine Entwicklungsliga schon zu groß? Ich frage da mal gegen. Ist NXT noch eine Entwicklungsliga? Ich finde, NXT ist inzwischen eine eigene Brand. Chris, deine Meinung?
Jein. Also, es ist ja eigener Brand, eigene TV-Show und Pay-Per-Views in dem Sinne. Aber es ist schon noch eine Entwicklungsliga, klar.
Aber die sehen wir nicht, sondern genau, wir sehen nur genau, das TV-Produkt.
Die sehen wir nicht. Wir sehen das Brand-Produkt eben. Genau. Ja? Wir sehen die Leute, die schon ein bisschen weiter sind oder die Jobber, die dann eben noch nicht so weit sind. Aber wir sehen das geschliffene Produkt eben in den NXT-Sendungen und den Takeovers. Aber diese Entwicklungsliga, die kommt halt hauptsächlich im Performance Center zu tragen und auf den Touren. NXT tourt verdammt viel. Und da hast du quasi die Hälfte der Card sind Leute, die noch gar nicht im TV zu sehen sind. Also so ein Axel Dieter Junior hat andauernd NXT-Auftritte, nur die sehen wir halt nicht. Und da arbeiten sie halt damit, die Leute fit zu machen für das TV-Produkt. Ich glaube, man kann das nicht so einfach abtrennen, NXT als Brand und Entwicklungsliga. Wenn du das jetzt wieder auseinanderreißt, dann funktioniert es auch nicht. NXT macht sehr, sehr viel richtig, hat klar immer mal Schwankungen da drin, wenn viele Talente hochgezogen werden, aber diese Mischung aus Entwicklungsliga und drittem Brand passt momentan.
NXT, muss man nochmal sagen, NXT tourt ja sogar mit zwei verschiedenen Kadern. Also die haben eben. Also das ist die Nachwuchsleute, so eher im Florida-Bereich, so und die anderen, die NXT-Leute, gehen da so sogar mit den Touren ein bisschen weiter inzwischen. Also ich bin ganz gespannt. Ich glaube, dass man aber inzwischen auch wirklich Leute einfach rein für das TV-Produkt NXT verpflichtet, die man vielleicht gar nicht später im Hauptroster haben will. Gute Namen, aber für die man jetzt noch keine Verwendung im Hauptroster hat, sondern die man wirklich speziell für NXT holt.
Cassius Ohno.
Ja. Zum Beispiel.
Das ist kein Wrestler, den sie unbedingt hochziehen. Das ist eher ein Enhancement-Talent für die Takeovers und die TV-Show.
Ja. absolut. Sehe ich halt genauso, wie ihr es gerade gesagt habt. Also eigentlich hast du halt eben zwei Bereiche und das ist einmal das, was wir halt eben sehen und das, was dann eben im Hintergrund läuft. Und beides hat eben seinen Sinn und Zweck. Und natürlich ist NXT, mit NXT, das ist doch, ich finde, NXT ist halt total cleveres Marketing von WWE. Die haben erkannt, dass es offensichtlich auch einen Independent-Markt gibt, bei dem sie irgendwie mitverdienen können. Und sie haben halt einfach das Geld, um sich, was ihr gerade gesagt habt, Leute für NXT zu kaufen, damit das Produkt für Leute wie uns, die Smart Marks, interessant ist. Und entsprechend holt WWE die Leute ran, dass wir sagen, boah, geil, wir kriegen jetzt den nächsten Aleister Black gegen Andrade Cien Almas. Oder wir kriegen einen Johnny Gargano gegen eine Tommaso Ciampa auf einer riesengroßen Bühne. Das ist clever. Und im Hintergrund hast du zugleich die ganze Maschinerie, diese Entwicklungsliga, die da läuft. Also klar könnte man jetzt sagen, ist NXT zu groß und stiehlt WWE die Show. Aber ganz im Ernst, eigentlich ist es doch relativ wurscht, weil das bleibt doch im selben Laden. So. Es ist ja so ungefähr, wenn du ins Restaurant gehst und sagst, mein Gott, das Schnitzel schmeckt viel besser als das Steak, will ich trotzdem das Steak noch auf der Karte behalten. So, es bleibt doch im selben Haus am Ende vom Tag. Ich habe heute viele Kochmetaphern irgendwie, oder?
Du hast, glaube ich, Hunger.
Ja, wahrscheinlich. Der Burger fragt, was haltet ihr von den MMA-Lern und anderen Kampfsport-Gimmicks im Wrestling? Also sowas wie einen Mike Bailey oder einen Matt Riddle. Ich sag dazu einfach nur, ich finde das wichtig, dass wir eine gewisse Vielfalt im Wrestling haben und im Jahr 2018, wenn das gut umgesetzt ist und es wirklich gute Kicks und gute Strikes sind, so wie es bei Matt Riddle oder Mike Bailey der Fall ist, dann gucke ich mir die Jungs gerne als Variation an. Shaggy?
Sehe ich ganz genauso, kann ich so komplett unterstreichen. Ein Mike Bailey ist ein herausragender Wrestler und sehr talentiert und den sieht man einfach gerne im Ring. Ein Matt Riddle, den du auch erwähnt hast, ist für mich der größte Star im Indie-Bereich. Für mich persönlich, großer Fan von ihm, total netter Typ, mag ich richtig gerne. Aber auch die MMAler in der WWE, die Damen, Ronda Rousey, ich finde es geil, dass sie jetzt da ist. Oder auch eine Shayna Baszler, ich überzeugt mich. Überzeugt mich auf ihre Art und Weise.
Das war das böse Wort, Shaggy.
Und ich sehe auch Sonja Deville ganz gerne. So, ist keine gute Wrestlerin, aber irgendwie hat sie, irgendwas Besonderes hat sie an sich. Warte noch mal ein paar Jahre, aus der wird auch was. So.
So, Chris, willst du noch was dazu sagen?
Nee, muss nicht.
ja, möchte ich tatsächlich. Also, ich finde, das ist total legitim, dass da in Anführungszeichen MMAler eben im Wrestling sind. Denn als die UFC vor ein paar Jahren diesen riesen Boom hatte, war das doch klar, dass sich das auch aufs Wrestling auswirkt. Denn Wrestling-Stile verändern sich auch und die Kämpfe müssen moderner werden. Und dann hast du halt eben auch immer mehr so Leute gehabt wie ein Punk oder ein Brian, die das schon reingebracht haben. Und Leute, die vom Kampfsport kommen, da kommt es halt auf den jeweiligen Fall an. Also Mike Bailey, finde ich, hat jetzt nicht so das meiste Charisma, aber ich finde ihn im Ring so super unterhaltsam. Der hat halt Bock drauf. Und auch Matt Riddle, der hat sich halt angepasst. Der hatte Bock auf Wrestling. Der war früher Wrestling-Fan, erzählt er ja auch immer. Und das glaube ich ihm auch, weil man merkt, wie er sich auch den Arsch abarbeitet. Der findet das cool. Das macht ihm Spaß. Und er mag zwar manchmal noch ein bisschen Probleme mit dem Selling haben, wie man auch beim Karat gesehen hat, aber der Typ ist ein Star, ja? Ja. Er ist direkt legit, weil er aus der UFC kommt, da hat er eh schon ein großes Ansehen und dann reißt er sich halt im Ring den Arsch auf, das ist ein super Wrestler. Ronda Rousey muss man halt abwarten, wenn sie Bock drauf hat und sich anstrengt und auch ein Talent fürs Wrestling hat, könnte es cool werden. Weil auch sie ist irgendwo in der Rangordnung direkt ein ganzes Stück höher als andere Debütanten, weil sie sich eben einen Namen im MMA gemacht hat. Sonya Deville hat wenigstens eine Präsenz und ich nehme ihr ab, dass sie hart an sich arbeitet. Shayna Baszler hingegen, finde ich, ist eine Vollkatastrophe. Null Charisma, null Micwork, im Ring einfach nur grausig. Da geht auch kein Schritt mal nach vorne. Ich glaube, die wurde tatsächlich nur unter Vertrag genommen, weil man Rousey haben wollte und die sind miteinander befreundet. Also Baszler ist das Schlimmste, was ich in den letzten 3 Jahren bei NXT gesehen habe.
Warten wir mal einfach. Aber diese MMAler, die gab es ja auch schon immer im Wrestling. Es ist ja jetzt keine neue Modeerscheinung, sondern wir hatten ja früher Ken Shamrock, der auch erfolgreich in der WWE war.
Klar, aber da waren es noch eher Exoten.
Naja, man hat zu dem Zeitpunkt auch schon einen, ja gut, kein gutes Beispiel, einen Tank Abbott in der WCW oder einen Dan Severn in der NWA. Und jetzt hört mir gut zu, wenn man auch hatte, man hatte einen Steve Blackman in der WWE und wer könnte ihn vergessen? Jerry Flynn in der WCW.
Ja, klar, aber das war noch nicht, dass MMA da diesen Stellenwert hatte, wie dann hinterher. Also, dass das mehr aufs Wrestling sich niedergeschlagen hatte, das kam erst später. Das hast du ja auch beim Undertaker dann hinterher gemerkt, dass er teilweise mehr MMA-Moves in seinem Set auf einmal hatte.
Ja, ganz klar.
Naja, also grundsätzlich sind wir aber alle dafür. Insofern glaube ich, das ist die Quintessenz hier draus. Dann, was fragen wir denn hier? Der Jilla Jock fragt über YouTube. Wie würdet ihr sagen, werden Finisher aktuell gut eingesetzt? Also er hat das Gefühl, dass Finisher, mal abgesehen vom RKO heute, viel zu oft eingesetzt werden und vor allem viel zu oft Kickouts folgen. Meiner Meinung nach sollten Finisher Kickouts größere Seltenheit haben und einen Oh-Shit-Moment erzeugen. Aktuell hat er das Gefühl, dass schon nach 3 Minuten der Finisher gezeigt wird und es dann eben ein Kickout gibt. Ja, also ich finde das bei WWE nicht so schlimm, bei anderen Promotions finde ich das deutlich schlimmer. Aber ja, also grundsätzlich, Finisher werden halt inzwischen oft nicht mehr ganz so als Finisher gesehen, sondern gerade in großen Matches dann auch mal gern zur Steigerung der Dramatik benutzt. Mal funktioniert das nicht, aber ich finde es nicht schwierig. Und den RKO finde ich auch schwierig. Shaggy, wie ist deine Meinung zu Finishern?
RKO out of nowhere. Genau. Naja, ich stimme dem da auch ein bisschen zu. Also in der WWE passiert das aber auch häufiger, gerade in großen Matches, dass Finisher regelmäßiger gezeigt werden und nicht gleich zum Ende führen. Also der Brock Lesnar's, der F5, ist da schon mal eine Ausnahme. Der hat ja jetzt mehrere Male jetzt einfach schon zum Finish geführt und das ist auch ganz cool so. Oder auch ein Powerslam von Zoman wurde richtig gut aufgebaut, so dass es da wenig Kickouts gibt.
Zum Beispiel, zum Beispiel ein Attitude Adjustment, finde ich, ist momentan sehr schwach dargestellt worden, weil ja, man dafür gefühlt 5 Stück im Match braucht, um den Gegner wegzustecken.
Genau, aber wenn ich mich zurückerinnere an unsere früheren Anfangsjahre beim Wrestling schauen, so ein DDT oder ein Hogan's Leg Drop, so blöd der auch ist, das waren oder die ganze Reihe von Finishing Moves. Wenn der kam, war der Kampf vorbei und wenn da wirklich jemand ausgekickt hat, dann war man überrascht. Das ist heutzutage ja eigentlich gar nicht mehr so. Und das fehlt ein bisschen. Da stimme ich Gila Jock oder wie der junge Mann, oder es ist hoffentlich eine Dame, heißt auf jeden Fall zu.
So, Chris, willst du noch was beitragen?
Ich sehe es auch so. Die Balance fehlt eben bei einigen. Und du meintest, ja, bei WWE ist das nicht so schlimm. Ich finde, die haben sich teilweise eben gerade in Pay-Per-View-Matches sehr an die Indies angepasst,
dass das stimmt.
Zu viele Kickouts sind. Das geht mir dann auch schon mal auf den Zeiger. Ich glaube, das ist fast so ein Ding, da könnte man fast einen eigenen Podcast drüber machen, so eine Grundsatzdiskussion. Wann sollte mal Schluss sein? Ich finde nämlich auch schon seit Jahren, dass eigentlich harte Manöver wie verschiedenste DDTs, die zwar keine Finisher mehr sind, aber verdammt nochmal harte Manöver sind, weil du den anderen mit dem Kopf auf die Matte beförderst, dass auch sowas mal irgendwie zu einem Match-Finish führen müsste, damit es ein bisschen überraschender wirkt und auch authentischer wirkt bei den Kämpfen und nicht immer nur ein Finisher.
Ja, finde ich auch. Also ich finde gerade den DDT, gleich gilt übrigens auch für den Superkick. Ich finde es nicht so schön, dass solche Moves quasi als Übergangsaktionen irgendwie herhalten müssen. Und da stimme ich absolut zu. Also ich fand zum Beispiel auch mal ganz geil, dass man zum Beispiel auch die Blue Thunderbomb von einem Sami Zayn zwischendurch mal als Aktion verkauft hat, die zu einem Sieg führen kann und so. Ich finde das auch okay und ich finde es auch legitim, dass sowas gemacht werden kann. Grundsätzlich sage ich aber, ich finde, da gibt es andere Promotions, wo es deutlich schlimmer ist, aber ich stimme dir auch zu, dass klar, bei WWE und bei großen Matches ist es auch inzwischen so, weil über die Indifizierung des WWE-Stils haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das ist auf jeden Fall so. So, ich mache noch ganz schnell ganz schnelle Fragen machen wir noch. Und zwar, der Dr. WWE fragt, welche Wrestler würdet ihr gerne live sehen und oder auch interviewen? So, Chris, wen würdest du gerne live sehen und interviewen?
Schwierig.
Der Chris ist mit den spontanen Fragen nicht so gut.
Es kommt halt drauf an. Interviewen für mein eigenes Interesse oder für meinen Job? Das ist halt die Sache.
Ja, wenn es ein Interview ist, musst du es für deinen Job machen.
Ein tiefgehendes Wrestling-Interview werde ich kaum für eine Videospielseite machen können.
dann mach halt eine ein tiefgehendes Interview für Headlock.
Okay, das würde ich natürlich mit dem Undertaker machen. So ein Karriereinterview mit dem Undertaker wäre für mich das Größte. Ansonsten für meinen Job. Live gesehen habe ich ihn schon, aber interviewt noch nicht. AJ Styles wäre, glaube ich, ziemlich cool.
Shaggy.
Ich glaube, ich würde jetzt live sehen. Interviewen ist ein bisschen schwieriger. Doch, da fällt mir auch jemand ein. Also live sehen würde ich auf jeden Fall gerne jetzt Daniel Bryan. Da habe ich jetzt richtig Bock, da bin ich gehypt. Ich habe ihn noch nie live gesehen. Ich habe ihn auch bei der WXW nicht gesehen. Den würde ich unglaublich gerne live mal sehen.
Den habe ich sogar interviewen. Schon interviewt, Junge. Tja,
Angeber.
Ich weiß.
Aber, ja und? Ist mir doch egal. Aber habt ihr ihn schon kämpfen sehen? Ja, Olaf wahrscheinlich schon.
Ja, ich auch.
Okay, ist auch egal. Ich habe ihn noch nicht kämpfen sehen. Aber das ist auch nicht so schlimm. Ich werde ihn irgendwann bestimmt kämpfen sehen. Möglicherweise bei der nächsten Smackdown-Tour. Aber ich weiß nicht, ob er da dabei sein wird. Interviewen. Ich glaube, ich würde gerne mal Trish Stratus interviewen. Oder zumindest mich mit ihr unterhalten oder ein Getränk trinken gehen.
Oder mit ihr Yoga machen, ne?
Genau.
Da wäre ich dabei.
Wrestling sehen. Also das klingt jetzt so doof, aber ich habe seit jeher wollte ich immer mal Hulk Hogan live im Ring sehen, in irgendeiner Form. Ich habe sehr, sehr viele Wrestler schon live im Ring gesehen, aber ich habe nie Hulk Hogan im Ring gesehen. Und zum Beispiel auch einen Vader. Ich meine, die werde ich wahrscheinlich beide nicht mehr sehen, weil es einfach vorbei ist. Aber die hätte ich gerne live im Ring gesehen. Jetzt von der aktuellen Generation weiß ich gerade gar nicht. Ich würde gerne mal einen Okada wahrscheinlich sehen, so live im Ring. Aber ansonsten bin ich da relativ, was meinen Live-Konsum angeht, relativ gut abgedeckt, so über die letzten Jahre durch WWE-House-Shows und so weiter und so fort und NXT und Gedöns-Zeugs. Ansonsten, wen würde ich gerne interviewen? Ich fände tatsächlich auch ein Undertaker wäre natürlich richtig geil. Ich würde gerne mal mit Ric Flair, glaube ich, ein langes Interview machen.
Kannst du kein langes Interview machen. Entweder fängt er irgendwann an zu weinen oder er schläft ein.
Ich weiß, ich würde es aber trotzdem gerne mal machen. Ich habe bis jetzt aus jedem noch ein lustiges Gespräch rausgekriegt, aus Ric Flair wahrscheinlich auch. Der Fabian fragt via Facebook, welches Team würdet ihr gerne bei der diesjährigen World Tag Team League sehen? Chris.
Ich glaube, die offensichtliche Antwort wäre immer die Young Bucks. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von ihnen, weil ihre Matches sehr oft sehr gleich sind. Aber wenn die dabei wären, die würden halt schon mal die Hütte abreißen, ne? Die ziehen Reaktionen, die Leute wollen sie sehen. Das wäre auf jeden Fall ein wertvolles Team für die WXW, meiner Meinung nach.
Ja, ich bin da ein bisschen bescheidener als der Chris. Ich sag einfach mal, wenn ich die Briscoes kriege, plus vielleicht noch irgendwie Ringkampf, fände ich das geil. Ich fände es natürlich auch mal toll, wenn vielleicht WXW irgendwie die Progress-Connection springen lassen würde und vielleicht British Strong Style an Land ziehen dürfte. Und dann eben, ja, weiß nicht, dass man die ja trotzdem bei WXW Now zeigen darf und so, das finde ich halt geil. Shaggy, welche Tag-Teams würdest du denn gerne sehen? Vielleicht New Japan irgendwas? Oder?
Auf jeden Fall. Evil und Sanada würde ich vielleicht gerne sehen. Die finde ich großartig. Vielleicht jemand, ich würde gerne Matt Riddle und Jeff Cobb, so, die finde ich halt auch super zusammen. Ach, Ringkampf, definitiv. Ich weiß nicht. Also, ich bin gespannt, wer kommen wird. War Machine hätte ich gerne noch gesehen, aber dafür ist es ja jetzt zu spät.
Ja, stimme ich dir zu. Ach, schauen wir einfach mal. Also bis jetzt war es ja eigentlich immer ganz cool, was WXW da an Land gezogen hat. Und von daher mache ich mir da eigentlich relativ wenige Gedanken. Aber pro WXW, letzte Frage, oder letzte Doppelfrage. Der Burger fragt nämlich noch, was macht Walter in den nächsten Monaten in der WXW und wie wird sich dort der Main Event entwickeln? Und wo wir bei Walter sind, nimmt er jetzt doch entgegen seiner eigentlichen Präferenzen mehr Bookings außerhalb von Deutschland an? Shaggy, was denkst du, wie geht's mit dem Walter weiter und ist er demnächst häufiger unterwegs?
Ja, es wird auf jeden Fall sicherlich noch mal einen Tag-Team-Rückkampf geben, wenn wenn Team-Ringkampf wieder komplett vereint ist. Es wird ja erstmal nicht so, erstmal ist Walter jetzt erstmal alleine erstmal in den nächsten Wochen in Deutschland sicherlich aktiv. Und dann mal schauen. Also vielleicht ist es ja wirklich so, dass er jetzt ein paar Bookings außerhalb annimmt. Er hat ja nie gesagt, dass er nie Bookings außerhalb annimmt. Er hat nur gesagt, er will sich nicht fest bei der WWE binden. Sowas hat man gehört.
Ja.
Aber ihm tut es ja auch gut. Also ich meine, er hat neue Erfahrungen, hat neue mögliche Gegner und das kann im Endeffekt auch nur der WXW gut tun, wenn ihr Head Coach auch andersweitig Erfahrungen sammelt. Also ich glaube, er wird die WXW nicht verlassen. Dazu ist er so zu wichtig und ihm ist die WXW dafür zu wichtig. Aber warum sollte er nicht Bookings außerhalb annehmen? Ich finde das gut. Und ein Walter kann man immer wieder zurück ins Main Event Picture holen. Ein Kampf gegen Ilja, den muss es auch noch geben. Den hat sich Walter sicherlich auch verdient, dadurch, dass er Ilja mit ins Match genommen hat. Also werden wir sehen. Alles ist möglich.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich gehe davon aus, dass Walter jetzt erstmal über die Sommermonate nochmal versuchen wird, in irgendeiner Form ein Rematch gegen Ilja zu kriegen. Ne, weil er ist ja auch nicht gepinnt worden in irgendeiner Form, sondern er war ja draußen, als der Pinfall passiert ist. Insofern denke ich, dass er ist auch logischer Contender für mich auf die Unified Championship. Und ansonsten, was die Bookings außerhalb von Deutschland angeht, klar, soll er doch machen. Also, ich sag mal so, ich glaube, dass er darauf achten wird, dass darunter der Schedule für WXW nicht leidet. Und dann soll er doch das vertreten, was er macht, und da einfach auch noch ein bisschen Geld verdienen. Also Entschuldigung, ich meine, der macht das ja auch nicht für umsonst. Und der steigert seinen Marktwert. Und Walter ist inzwischen ja auch eine Marke. Entsprechend ist das auch okay. Also solange wir jetzt dadurch nicht Walter irgendwie längere Zeit hier in Deutschland nicht sehen, weil der würde mir schon sehr, sehr fehlen, muss ich dazu sagen, bin ich da vollkommen zufrieden mit, wenn er da auch bei Progress, Evolve und wohl nicht, was weiß ich, wohl nicht alles antritt. Chris, deine Meinung?
Ja, ich sehe das genauso. Walter ist ein fantastischer Wrestler, der wahrscheinlich nicht auf die WXW verzichten möchte, und die WXW kann eigentlich auch nicht auf ihn verzichten. Dafür ist er einfach zu groß. Aber gerade so wie die Engländer auf Walter abgehen, wäre er halt auch ganz schön blöd, wenn er da nicht Bookings annehmen würde. Ja. Ja, das kann ihm nur helfen, sowohl finanziell als auch ja eben die Marke Walter auszubauen, noch mehr ihn bekannt zu machen, und jeder weiß, dass er ein WXW-Guy ist. Damit macht er gleichzeitig auch die WXW immer noch bekannter. Man sieht es ja auch, wenn die WXW dann nach UK kommt, viele gucken dann erstmal wegen Walter und kommen das nächste Mal wieder, weil auch sonst geile Matches sind. Ja, das passt schon alles. Ich glaube, Walter hat da für sich so den richtigen Weg gefunden, und den geht er auch ganz konsequent.
Ja. Da machen wir, weil gerade schon so ein bisschen im Euroton ist, dann machen wir noch eine allerletzte Frage. Der Mipi fragt, was würdet ihr von einer Kooperation der großen deutschen Promotions halten? Also sprich WXW, GWF und NEW. Shaggy, glaubst du, sowas funktioniert, und glaubst du, die Promotions würden das machen?
Na, man hatte ja jetzt schon mal so einen ersten Schritt, zumindest Wrestling Deutschland so ein bisschen zu vereinen mit der Wrestling Deutschland-Veranstaltung in Oberhausen im Rahmen des Karats, was ganz gut gelungen ist, definitiv. Leider waren natürlich die GWF und auch NEW nicht dabei. Ich weiß es nicht. Also ich verfolge das NEW-Produkt gar nicht, muss ich sagen. Also, okay. Ich weiß nicht, was da passiert. Tatsächlich noch nie was gesehen, außer mal so ein, zwei Ausschnitte im Rocket Beans TV. Aber da fand ich die Qualität, das Mad Wrestlings will ich jetzt gar nicht sagen, aber so, ich fand, das Production Value hat das mich nicht so sonderlich angesprochen. Ich kenne ein paar Leute, die bei der GWF aktiv sind und arbeiten, aber tatsächlich beschäftige ich mich nicht so arg mit dem Produkt GWF. Ich hab so Sachen, diese Sendungen, die sie bei YouTube hatten, die schaue ich mir ab und an, die fand ich sehr unterhaltsam. Aber eigentlich habe ich nicht so viel Zeit, mich mit dem Euro-Wrestling oder mit dem deutschen Wrestling zu beschäftigen. Für mich ist es halt auch aufgrund meiner Nähe zur WXW sicherlich eigentlich nur die WXW. Und ich brauche da keine Mitarbeit oder Kooperation mit den anderen Ligen. Aber vielleicht ist es ja auch reizvoll. Ich persönlich brauche es nicht. Ich bin mit der WXW alleine voll und ganz zufrieden.
Chris?
Ich sehe es da so ähnlich wie Shaggy auch. Also eine Kooperation vielleicht, um mal sowas wie Wrestling Deutschland auf die Beine zu stellen zwischen verschiedenen deutschen Promotions, finde ich okay. Aber allgemein braucht eine Liga halt auch eine eigene Identität. Und das kannst du dann ganz schlecht irgendwie zusammenmischen, indem sich komplett zusammengeschlossen wird oder sowas. Das geht nicht. Und dafür sind auch, glaube ich, dann überall verschiedene Leute hinter den Kulissen, die was zu sagen haben, die sich da halt auch widersprechen würden mit ihren Ansichten, dass es nicht zusammengeht. Und ich finde den Weg, den die WXW geht, sehr, sehr, sehr gut, sehr professionell. Die GWF hat auch so ihre eigene Identität. Da gibt es ja auch immer wieder sehr viele positive Stimmen. Kann ich nicht viel zu sagen, weil ich die GWF so gut wie noch gar nicht verfolgt habe, leider. Und die NEW, ja, die habe ich ja schon öfters live gesehen, und ich bin absolut kein Fan von dieser Promotion. Ich finde, dass teilweise, obwohl ja, der äußere Schein stimmt. Sehr unprofessionell, sehr schlechtes Booking und teilweise, bis auf einige Leute, die wirklich gut sind, die sie da haben, auch Leute einfach im Ring, die noch nicht im Ring stehen sollten. Und dazu aber eine überbordende Arroganz teilweise. NEW ist nicht gerade meine Lieblingspromotion, sage ich mal so.
Ich sag mal so, als Fan ist das sowas natürlich super interessant, quasi so eine Kooperationsshow zu machen. Andererseits muss man sich halt immer fragen, so, was bringt das den einzelnen Promotions und was ist das Ziel dahinter? Ich fand das jetzt, Wrestling Deutschland hat es zumindest so ein bisschen gezeigt, wie es im Ansatz gehen kann. Das fand ich auch ganz unterhaltsam. Ich finde, da kann man einiges dran besser machen, aber ich fand es trotzdem ganz gut, um mal so einen ersten kleinen Einblick zu bekommen. Warum jetzt die drei größten Promotions irgendwie was zusammen machen sollten, weiß ich nicht, weil ich glaube, dass man auch damit nicht mehr Zuschauer ziehen würde als sonst. Also glaube ich wirklich nicht. Also ich glaube nicht, dass du mit einer Show irgendwo jetzt in der Mitte von Deutschland mit NEW, GWF und WXW mehr Aufmerksamkeit kreieren würdest, als du, als dass die Promotions an sich schon tun würden. Insofern, ich sehe da nicht den unbedingten Grund, außer dass man halt dann mal Matches sehen würde, die man vielleicht sonst nicht sieht. Und das ist ja auch immer sehr relativ. Also von daher, sicherlich als Fan fände ich sowas spannend, aber so als, wenn ich da so den Geschäftsmann raushängen lasse, glaube ich, dann brauche ich das auch nicht unbedingt. So. Und damit würde ich sagen, sind wir durch mit der heutigen Ausgabe. Nächste Woche geht's weiter mit den WrestleMania-Performern. Dann, also wir starten dann quasi mit unserer WrestleMania-Berichterstattung. Dann sind der Shaggy und der David dann hier. Und ich würde sagen, wenn ihr noch nichts zu tun habt jetzt, dann geht doch einfach mal bei uns auf die Patreon-Seite, patreon.com/headlock.de. Da haben wir jetzt dann auch in Kürze die Helden aus der zweiten Reihe mit Scott Hall online. Wir haben natürlich noch unsere Interviews, wir haben das Match of the Week dann mit Chris und Kai. Also da sind wir dann, gibt's genug zu hören, muss man sozusagen. Und wenn euch das hier gefallen hat, was ihr gehört habt, dann geht auf iTunes oder Facebook und bewertet uns da gerne mit im Idealfall mit ein paar Sternchen. Das hilft uns einfach, dass wir besser gesehen werden. Und dadurch hören hoffentlich mehr Leute diesen wunderbaren Podcast. Und in dem Sinne sage ich danke, Chris. Wer wollte was sagen?
Der Shaggy wollte noch eine Kleinigkeit sagen. Aber keine Angst. Ich wollte jetzt nicht die Giganten ansprechen, wo Folge 3 in naher Zukunft bald rauskommt. Sehr interessant. Giganten, der Nerd-Podcast. GEEKANTEN. Nein, ich wollte tatsächlich was anderes ansprechen. Und zwar, ich habe mir den letzten interessanten Women's Wrestling-Podcast von euch angehört. Und da habe ich ja eine Frage eingeschmuggelt. Und da möchte ich mich bei dem Ulrich jetzt mal ganz kurz entschuldigen. Ich würde gerne mal mit dem Ulrich zusammen talken. Das habe ich noch nicht gemacht in meinem Jahr, dass ich jetzt schon bei Headlock bin. Ja, aber Ulrich, es tut mir leid, dass ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Ich kann mir versprechen, dass ich den irgendwie irgendwann merken kann. Denn du hast ja einen einprägsamen Namen, einprägsame Stimme, lieber Ulrich. Es tut mir wirklich leid. Beim nächsten Mal weiß ich, wie du heißt, lieber Ulrich Steppenberger.
Steppenberger heißt der gute Mann. Steppenberger heißt der gute Mann. Ich sage trotzdem.
Was? Okay. Steppenberger, was sagst du?
Ja. Ich sage trotzdem danke, Chris, und danke, Shaggy. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Ciao. Tut mir leid, Ulrich Steppenberger.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.